gibt es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endglaze. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Community, es ist Sonntag, das Wetter ist sehr schlecht, das ist so ähnlich wie gestern in Dortmund, hier im Norden zumindest, ich weiß nicht, wo es woanders ist, aber das werden wir gleich rausfinden, weil der Nomi und der Enkler sind da. Grüßt euch, Jungs.
Moin, moin.
Guten Tag.
Also ich hätte sehr gerne Bremer Wetter.
Hamburger Wetter, ich wohne ja jetzt nicht mehr in Bremen.
Entschuldigung, Dortmunder Wetter. Es ist hier seit immer noch Ewigkeiten einfach durchgehend wahnsinnig warm.
Heute immer noch?
Nicht dazu, aber es ist 27 Grad, ja.
Wow, bei uns sind es 18, ne? Das ist Wahnsinn.
Heute ist super angenehm hier, 21 Grad, bin aufgewacht und bin nicht nass aufgewacht. Das war furchtbar schön.
Ich finde es krass, dass ganz Deutschland über eine Hitzewelle klagt und wir im Norden dödeln irgendwie bei 18 Grad rum, ey. Das ist so ungerecht.
Ja, da kommen dann gleich wieder die Leute raus und sagen, oh, das ist ja noch nicht so warm. Ist es ja auch nicht im Vergleich. War auch schon wärmer, nur ist halt super schwül, weil es dauernd Gewitter gibt. Ich gestern war auch den ganzen Tag 30 Grad und dann schüttet es mal wieder kurz und dann hast du irgendwie, was weiß ich, Luftfeuchtigkeit wie im Affenhaus im Zoo. Ist schlimm.
Ich finde es aber auch krass, wie sich da die Wahrnehmung verschiebt, ne? Also man hat jetzt einfach das Gefühl, hey, ist doch Juni, ist doch Sommer, dann kannst du jetzt mal 30 Grad sein. Und also ich weiß nicht, wie oft es 30 Grad waren, als wir in der Schule waren oder so. Nicht so oft. Und nee, der Sommer geht noch ein paar Monate.
Das ist ja auch so, das verstehen die Leute ja, also das verstehen die halt wirklich nicht, ne? Also die noch leugnen, dass sich da was ändert, das war halt einfach nicht so. Und das ist, also das, ich meine, da war ja auch schon eine Änderung einkehrbar. Früher gab es irgendwie, ich glaube in Deutschland, 7 oder 8 Tage im Jahr, die als Hitzetage galten. Ich glaube, es waren 7 oder 8 oder so, also die so nah an den 30 Grad mal geknackt haben. Jetzt hast du ungefähr so viele, die mal an den 40 Grad knacken, weißt du? Das ist ein großer Unterschied.
Ja, unbedingt politische Komponente aufzumachen. Ich meine, man gewöhnt sich auch einfach als Mensch an alles, ne? Also ich glaube, es ist tatsächlich einfach so, dass man sich dran gewöhnt hat und dass man jetzt das Gefühl hat, hä, es ist Sommer, es ist Fußball, mach 30 Grad an, weil man sich das so, ja.
Ja, ja, absolut.
Neue Realität ist. Steve, sag mal, weißt du, ab wann hitzefrei ist?
Hitzefrei gibt es nicht mehr. Das wurde abgeschafft.
Ab wann das war? Also ich meine, musste es dann irgendwie, was weiß ich, 18 Grad um 10 Uhr morgens sein oder irgendwie sowas?
Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie das gemacht wird, ehrlich gesagt. Das ist eine Info, die Schulleiter nur kriegen. Aber ich weiß, dass es früher das gab. Da gab es einfach eine Stempeltemperatur, wo du sagen konntest, keine Ahnung, ab 30 Grad gerade die Klassenräume, die der Sonne zugewandt sind, da ist dann Feierabend, aber die Kultusministerkonferenz kam irgendwann auf die Idee zu sagen, das ist Schwachsinn, das muss man von Fall zu Fall entscheiden, das kann man nicht mehr so pauschal beschließen. Das heißt, das entscheidet dann die Schulleitung, wenn sie das Gefühl hat, irgendwie das ist jetzt gerade nicht mehr erträglich. Aber also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten 5, 6 Jahren irgendwann mal hitzefreie hatten. Und es war teilweise richtig heiß. Also das ist dann wieder dieses Unterricht darf auf keinen Fall ausfallen Ding irgendwie. Und das ist ganz schrecklich, weil wenn es 30 Grad sind, kannst du nicht Unterricht machen. Und 90% der Lehrer gehen dann mit ihren Klassen raus und machen draußen irgendwas, um das halbwegs zu ertragen.
Ja. Ich hab kurz gegoogelt. Vor dem Jahr 1975, wenn um 10 Uhr das Thermometer über 25 Grad war.
Ja, das war halt super selten damals. Heute hättest du halt jeden Tag hitzefrei im Sommer. Also übertrieben ausgedrückt. Das ist halt wirklich so, ne? Also deswegen hast du es vielleicht nicht mehr.
An, ob die Räume runterkühlen, ne? Weil 25 Grad ist ja eigentlich voll viel. Aber bei mir ist es auf jeden Fall durchgängig so warm in meiner Wohnung. Anyway.
Ja, aber es ist halt ist einfach so und wird halt nur noch wärmer. Da müssen sich die Leute dran gewöhnen. Du sagst, man gewöhnt sich dran. Naja. Nicht alle, Also zum Beispiel Frankreich hat ja seit der Hitzewelle 2003, die sie hatten, halt extreme Vorkehrungen gemacht. Wir haben das halt nicht so wirklich gemacht, ne? Also du musst halt eigentlich Kühlzentren und Co. einbauen. Das muss ganz Europa machen auf Dauer. Andere Länder sind da ein bisschen weiter als wir, glaube ich, weil wir es noch nicht so richtig interessieren. Aber unsere Städte sind halt so zugebaut, die werden halt so warm nochmal extra, ne? Das liegt ja auch
Nee, nee,
daran.
nee. Also das ist ja ein typisches Frankfurter Problem. In Berlin ist es sehr schön, da gibt es ganz viele Flüsse und Parks. Also wir haben gar kein Problem. Ich bin ganz
Nee.
entspannt.
Bei euch ist super, das. Ah, nee, also ist wirklich ein Problem.
Wir hatten am Freitag ja diese orkanartigen Niederschläge bei uns. Also bei uns war es wirklich wie gestern in Dortmund am Freitag. Und dann ist denn, man hört ja immer nur über Hochwasser in der Pfalz und was weiß ich, wo das halt irgendwie noch extremere Wetterbedingungen gibt. Aber bei uns ist einfach mal sind zwei Stadtteile völlig abgesoffen in Hamburg. Gab es auch Bilder irgendwie, wo Autos unter Wasser standen und so. Also das ist schon krass, ja.
Das ist halt auch die neue Norm, ne? Also,
Ja.
das ist halt einfach die neue Norm und dann, da müssen jetzt halt irgendwelche Leute auch nicht sich gegen weigern und sagen, das ist Zufall, früher hat es auch schon mal eine Flut gegeben. Es ist halt einfach faktisch, dass mit jedem Grad, dass es wärmer ist, ich glaube, 7% mehr Luftfeuchtigkeit aufgenommen werden. Das ist halt einfach physikalisch so. Und wir haben halt nicht 1 Grad wärmer als früher oder so. Diese 1,5 Grad, die jetzt mehr oder weniger gerissen sind auf der Welt, die gelten ja nicht für Europa. Wir sind schon bei 3 bis 4 Grad, nur so nebenbei. Also Europa ist 3 bis 4 Grad wärmer im Schnitt, ne? Und das wird, also wir gehen halt am härtesten nach oben. Und das bedeutet halt einfach schlichtweg, dass da 20, 30% im Average mehr in der Luft sind schon. Ja, das ist halt einfach so. Deswegen wird es mehr regnen, es wird viel, viel härter regnen. Das siehst du jetzt auch in Dortmund so gestern. Natürlich ist das auch schon mal früher passiert, vor 30 Jahren, aber jetzt passiert es halt ständig, ne? Und das ist halt einfach die neue Norm. Und es wird halt härter und härter. Und dann, aber die Leute interessiert das ja nicht. Die saufen ab und wählen den nächsten Tag CSU. Whatever, sollen sie halt absaufen. Ey, keine
Muss
Ahnung, ey, ich kann da
nur,
wirklich
darf sich
nichts
nichts
dagegen tun.
verändern. Es darf sich nichts verändern. Es muss alles so bleiben, wie es
Ja,
war. Die
nein,
letzten
also es
16
ist.
Jahre, wir wählen CDU. Voll cool.
Es ist halt wild. Also die saufen ernsthaft ab, den ganzen Hab und Gut ist weg. Dann kommt der Söder in Gummistiefeln an, der basically das mehr oder weniger zu verantworten hat, weil er halt keine Polder bauen wollte. Weil, ich meine, das hat ja keiner ihm gesagt seit 40 Jahren. Nee, natürlich nicht. Sagt nur jeder Experte die ganze Zeit. Und stellt er sich dahin und bei der nächsten Wahl werden sie den wieder wählen. Ja, mein Gott, dann macht's halt. Also, keine Ahnung. Kauft euch halt Gummiboote, wenn ihr wollt. Ich wohne auf dem Berg, mir ist es egal. Sollen sie absaufen? Ey, keine Ahnung, das geht mir richtig auf die Nüsse. Das ist so absurd. Früher wurde doch Politik gepunished für schlechte Politik. Das passiert einfach nicht mehr. Dann sind die Leute einfach offenbar nicht. Also entweder sind sie zu ungebildet dafür, oder interessiert sie einfach nicht. Oder sie verstehen es nicht. Oder ich verstehe das absolut nicht. Also das ist im Ahrtal, glaube ich, war doch die Wahl danach. Und ich meine, es war ja einfach ein politisches Versagen. Nicht jetzt in der Vorbereitung, also in der Vorbereitung auch, weil sie überall in Flutzonen immer weiter reingebaut haben, die. Es war klar, dass das passiert, ne? Spätestens wenn eine Jahrhundertflut kommt, die halt jetzt häufiger kommt. Und die wählen trotzdem wieder CDU. Das interessiert die nicht. Ich verstehe das alles nicht mehr. Also früher haben doch Leute so gewählt, dass sie nach ihren Interessen wählen eigentlich. Das tun die irgendwie nicht mehr. Ich verstehe das nur so bedingt. Das muss der Populismus sein oder so, dass die sich einfach blenden lassen. Aber es ist ja nicht mal, es ist ja sehr offenkundig. Sowas wie Söder jetzt, der sich da hinstellt in Bayern. Und dann sagt, ja, also mit solchen Ereignissen konnte niemand rechnen. Ja, das ist doch ein Witz. Also, da fühle ich mich doch verarscht, also sollte ich mich doch verarscht fühlen als Einwohner. Wie, damit konnte keiner rechnen.
Ich glaube tatsächlich, der Unterschied ist eher, dass du jetzt so viel besser informiert bist, weißt du?
Ja, aber jeder ist davon informiert. Die sind doch alle abgefuckt von den Klimaklebern und so. Ich meine,
Ja, ich
die
meine,
wollen die
ich.
Leute von der Straße reißen und dann sagen sie 10 Jahre, 10 Tage später sagen sie, es hat uns keiner gewarnt?
Alles gut, ich meine nur, dieses Bild, was du da aufmachst, wie das früher gewesen wäre und so, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute haben sich dann irgendwie in ihrer Jugend einmal entschieden, ob sie SPD oder CDU wählen und haben das dann jedes Jahr, jede Wahl angeklickt.
Ja, genau. Ne.
Also nach ihren
Aber früher
Interessen
ging doch
wählen,
die
weißt du.
Arbeiter zur SPD. Ich meine, das war ja eine ganz klare Arbeiterpartei zum Beispiel. Die haben ja auch die Interessen vertreten. So, natürlich ist es komplizierter geworden, die Welt. Aber, also ich kann doch nicht.
Mir ging es
Also
nur
ich
darum,
verstehe das.
dass früher nicht alles besser war.
Nee, früher war vieles schlechter
Ich glaube,
natürlich.
dass
Also,
einfach ein Großteil unserer Bevölkerung einfach Politik gar nicht versteht. Genauso wie Nomi gerade gesagt hat. Das sind Stammwähler, die wählen seit Kindheit irgendwie CDU und die haben sich noch nie mit Politik beschäftigt, beziehungsweise lesen die Bild-Zeitung und ziehen daraus ihre Lehren. Irgendwas die Bild-Zeitung schreibt, wird ja stimmen irgendwie. Und wenn Habeck böse ist, dann ist das so und deshalb wählen wir seit 50 Jahren CSU. So ja, ist es leider.
Aber, sag mal, aber, was ist denn hier eigentlich los? Ich wollte Fußball-Podcast machen. Warum
machen wir doch noch? Machen wir doch noch.
Quatsch. Ganz ruhig. Das Ding ist doch, ich meine, hier geht's ja nicht mal darum. Also es ist ja nicht so, dass Söder was hätte ändern können, dass jetzt mehr Fluten kommen, ne? Also Deutschland hätte daran jetzt Stand heute nichts ändern können. Wir können halt unseren Teil beitragen, was wir nicht tun. Aber dass die Polder und Co. nicht gebaut werden, das ist natürlich seine Schuld. Also, ich meine, der hat den Hochwasserschutz zusammengespart. Dann erzählt er so stolz, ja, da sind aber irgendwie 280 Millionen Bayern für den Hochwasserschutz aus mittlerweile, glaube ich. Das ist irgendwie mehr. Ja, aber inflationsbereinigt ist es halt viel weniger. Noch dazu geht davon irgendwas in irgendwelche Erholungszentren und Erholung, Naturschutzgebiete und so ein Kram, was überhaupt nicht dafür hilft. Und ich meine, das muss ich doch verstehen als Wähler. Ich finde, das ist doch wirklich wichtig. Ich kann mich doch nicht da hinstellen. Also ich verstehe das wirklich nicht. Das ist mir absolut unbegreiflich. Die sitzen da in ihren Bayern und in Baden-Württemberg und Co. Und die werden von Fluten betroffen sein. Und die bauen halt nicht viele Polder. Zum Beispiel, aber was war's? Ach, ich weiß nicht. Irgendeine Stadt hat halt das nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Die haben so einen Sekundarfluss, der eigentlich immer ausgetrocknet ist. Und den können die aufmachen, wenn Hochwasser ist. Deswegen gehen die nie unter. Also es, ne, der ist sozusagen einfach, das ist einfach so eine Schneise, die durch die Stadt geht. Und das ist ganz automatisiert. Wenn der Pegelstand ein gewisses Level erreicht, dann läuft der über. Ich habe da letztens ein Doku drüber gesehen. Sowas kannst du halt fast überall machen. Ist heute natürlich viel schwerer, weil das jetzt zugebaut ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es aus Gründen einfacher. Ja, ihr geht auch noch unter. Du bist mal still, Nomi. Und das kannst du halt überall machen trotzdem, wenn du willst. Du kannst Mauern bauen, wenn du willst. Du kannst Überflutungsgebiete schaffen. Ja, das ist problematisch, weil du dann immer mit Naturschützern und mit Bauern und Co. die Felder kaufen musst und all so ein Kram. Dann musst du teilweise auch enteignet werden. Ist alles nicht so einfach, aber du kannst es halt machen. Aber sie machen es nicht. Und weil sie sagen, ist halt nicht so wichtig und das wird ja eh nur einmal alle 100 Jahre passieren. Aber alle Experten sagen, das passiert halt viel, viel häufiger. Gerade in Bayern, ne? Wenn dann Schmelzwasser kommt und eine Regenfront und so weiter, wenn das zusammenkommt, da geht halt alles unter. Deswegen geht Passau ständig unter. Und gut, Passau hat jetzt mittlerweile ein bisschen besseren Schutz, aber die ganzen Dörfer davor halt nicht. Und ich meine, da kann ich doch nicht untergehen und weiß, das wird die nächsten Jahre wieder passieren. Meine Politik tut nichts dagegen und ich wähle die aber einfach wieder. Ich verstehe das nicht. Man, das ist doch wirklich was Essentielles. Und dann stelle ich mich danach hin, die Grünen sind so scheiße. Erzähl das die ganze Zeit, möchte dann aber die Entschädigung vom Staat haben. Also ich finde das wirklich wild. Keine Ahnung. Das ist einfach nicht meine Logik.
Ich habe was beizutragen. Ich war in Wien. Und von Wien fährt man eigentlich zurück über Passau und Regensburg. Und es ging nicht, weil die Strecke war unterbrochen. Ich glaube, wegen Hochwasserschäden. Dann musste ich ganz schlimm über München fahren während der Fußball-EM. Ich brauchte 20 Stunden länger. Das war alles scheiße.
Das tut mir sehr leid für dich, Nomi.
Die sollen mal ihre Polder bauen da in Passau.
Nee, Passau nicht. Passau ist, glaube ich, ganz gut geschützt. Zumindest eine Stadtseite. Die andere offenbar nicht. Die geht weiterhin unter.
Ja, wo die Bahn untergeht. Das sollen die fixen.
Ja, da geht immer noch die Hälfte unter. Aber wie gesagt, das ist halt alles so langfristig bekannt und die Politik tut nichts dagegen, aber es interessiert die Leute halt auch einfach nicht. Und das stört mich, weil das ist halt wirklich... Also ich meine, wenn ich doch davon betroffen bin und mein Hab und Gut untergeht, dann sollte mich das doch semi interessieren, dass ich mir mal eine Reportage dazu angucke, oder? Das ist doch nicht
ganz ehrlich, verlangt. Nennt mich dumm, aber ich wusste echt nicht, was ein Polder ist. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Ich glaube, das geht dem einen oder anderen Community-Mitglied auch so.
Ich habe es auch gegoogelt.
Ja, okay. Sind wir beide dumm, ist ja egal.
Ja, aber für alle Mal. Das ist halt einfach Überflutungsgebiet. Das ist ja wurscht.
Ja, okay. Aber hier steht auch, also zum Schutz gegen Überflutung eingedeichte Niederungen, in Klammern Deich, die unter Meeres-, See- und Flusswasserspiegel liegt. Für alle, die das auch nicht wussten.
Also ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt halt Rückhaltebecken, es gibt halt Überflutungsbecken, es gibt Ausweichflüsse. Man kann alles Mögliche tun, wenn man Überflutungen abwenden möchte. Und sollte dein Dorf alle 2 Tage untergehen, übertrieben ausgedrückt, dann hat die Politik verkackt. Das ist der einzige Grund. Denn du kannst dagegen was tun. Ich meine, die Menschen sind halt scheiße, schon immer, ne? Wir haben die ganzen Flüsse begradigt, dann haben wir ins Überflutungsgebiet reingebaut, weil wir keinen Platz haben, vor allem in Deutschland sind halt sehr eng bebaut. Das ist halt ein Problem, aber du kannst halt trotzdem was dagegen tun, in vielen Fällen. Und das ist nicht einfach, das dauert halt auch viel lange Zeit, wegen der Bürokratie in Deutschland, ne? Weil wir halt, zum Beispiel, da gibt's so ein kleines Dorf, da habe ich auch wieder eine Reportage zu gesehen, was untergegangen ist. Die versuchen seit 24 Jahren einen Überflutungs-, also einen Polder mehr oder weniger, zu bauen. Aber dann haben erst die Bauern gesagt, sie verkaufen ihre Felder nicht. Dann hat Bayern den Hochwasserschutz zusammengestrichen, dann hatten sie ein Jahr die Fundings nicht, dann sind die Baupreise dafür gestiegen, dann hatten sie das Geld wieder nicht, das ist seit 24 Jahren und jetzt sind sie wieder untergegangen in der letzten Flut.
Es hört sich aber so ein bisschen an, als würde der Algorithmus dir üble Hassdokus reinspülen. Aber die interessieren mich. Wo finde ich die?
Rechtlich. What the fuck? Da muss man halt einfach mal die öffentlich-rechtlichen Dokus gucken.
Nee, sag mal. Ich
weiß nicht, woher das spannend. War. Woher soll ich das wissen? Ich gucke sehr gerne.
Du klickst dir einfach die Mediathek durch, oder was?
Nee, ich gucke auf YouTube. Aber die wissen, was ich mache.
Ah, also doch der Hassalgorithmus.
Ja, natürlich der Hassalgorithmus. Der Hass, das ist der grüne Öko-Scheiß-Algorithmus. Dann kriegst du richtig in die Fresse. Nee, ich habe auch letztens gerade wieder eine Doku über Sevilla gesehen, zum Beispiel. Eine Reportage, die jetzt im Sommer ab und an mal gerne so an den 50 Grad knacken. Machen sie ganz gerne, das war früher nicht so. Und die wissen halt, also ich meine, es gibt ja schon immer in Spanien Siestas und Co., ne, dass die eher Abends- und Nachtleben haben, weil tagsüber ist warm. Mittlerweile gehen die tagsüber gar nicht mehr raus und sagen, hier kommen irgendwelche Touristen hin, die laufen da tagsüber draußen rum und wir sagen alle, seid ihr denn verrückt? Ihr könnt doch nicht da draußen rumlaufen. Und so ist es halt der Zustand auch in Europa schon in einigen Ländern. Also, wo du früher sagen würdest, meine Güte, ja, die Einheimischen wirklich machen Siesta, aber ja, also einfach ZDF, ARD. Also,
nee, share die mal, wenn du eine gute siehst. Also, wenn du die Eco ratierst, kannst
du auch mal. Das sind ja nur so 10-Minuten-Sachen vom Länderspiegel und all so.
Dann empfiehl die mal, wenn die
gut sind. Guck doch einfach Länderspiegel oder irgendwas.
Länderspiegel? Ich guck doch nicht einfach freiwillig Länderspiegel.
Du guckst jetzt den Länderspiegel. Genauso. Naja, das Bayerischer Rundfunk macht dazu natürlich aktuell auch viel, wegen den ganzen Überflutungen. Und ich meine, die sind da halt relativ offen. Dann kannst du halt wieder sagen, ja, der Öffentlich-Rechtliche macht da nur Scheiße. Nee, das sind halt einfach, ich meine, die laufen halt einfach in die Orte rein und fragen die Leute und die Bürgermeister und Co. Und das ist halt das, was rauskommt. Also, wenn man das nicht glaubt, dann glaubt man es halt nicht. Aber die sind halt abgesoffen und das wird halt ständig passieren. Und deswegen muss man halt eigentlich aus meiner Sicht, meinetwegen wählt nicht die Grünen, aber dann macht halt eine eigene Partei auf und wählt die Leute, die Polder bauen wollen, weil ihr werdet sie brauchen. Aber ihr könnt natürlich auch weiter Söder wählen, aber dann braucht er halt Schwimmflügel.
Nachdem ich mich jetzt ein bisschen über lustig über deinen Hassalgorithmus gemacht habe, ist mir klar geworden, dass ich auch Hassalgorithmus habe für Fahrradfahrer.
Das ist überhaupt kein Hassalgorithmus.
Ja, lass mich kurz erzählen. Also es gibt wirklich tolle Formate, die sich damit beschäftigen. Also ne, Not Just Bike ist wahrscheinlich einer der größten Kanäle, aber es gibt dann noch viele andere, die sich damit beschäftigen, dass insbesondere in Amerika es halt so ist, dass du eigentlich alles nur mit dem Auto machen kannst und was dann alles für die Stadtentwicklung daraus folgt. Ne? Also dass dann riesige Parkplätze geschaffen werden müssen, dass die, also ne, zum Beispiel in Berlin die Straßen eigentlich halt zu 90% einfach von Autos erfüllt sind und insofern für alles andere natürlich sehr, sehr wenig Platz ist. Und dass das eigentlich ungerecht ist. Also warum haben da irgendwelche Leute ein Recht drauf, die Hälfte der Straße zu benutzen, einfach um mit dem Auto lang zu fahren und dann da auch noch einen Stellplatz haben, ist eigentlich verrückt. Na gut, also ne, finde ich ganz faszinierend, das einfach so von einer anderen Seite mal zu betrachten. Und es gibt ja in vielen großen europäischen Städten so Entwicklungen, also ne, in Paris, in Barcelona insbesondere, werden da halt wirklich große Teile dann einfach mal zugemacht und zu Radfahrstraßen umgebaut. Und hast du da halt nicht mehr so viel Betrieb mit Autos in der Innenstadt. Und in Berlin gab es ja auch diesen einen Versuch, der jetzt schon wieder gekippt wurde. Aber da, also finde ich einfach so ganz faszinierend so von der Überlegung. Und gleichzeitig finde ich so schrecklich, viele von meinen Freunden, ne, nachdem sie angefangen haben, Kinder zu kriegen und so, wohnen jetzt dann nicht mehr in den hippen Innenstadtbezirken, sondern auch dann irgendwo draußen, wo man vielleicht noch einen kleinen Garten hat und so weiter. Und ich stelle fest, wenn ich die jetzt besuche, dass es ist dann nervig, da hinzufahren, weil da große Baustellen sind und so weiter. Und man denkt halt, die machen irgendwas irgendwie Modernisierendes. Was in Wirklichkeit passiert, ist, dass da so amerikanische Dinger gebaut werden. Also so ein großer Aldi mit einer riesigen Parkplatzfläche davor, weil eben da in den Vororten auch einfach alles mit dem Auto gemacht wird. Dabei könnte man denken, da ist es ja schön, ne? Da sind ja Flüsse und große Wiesen und so. Da könnte man Sachen mit dem Fahrrad wunderbar machen. Aber stattdessen passiert wirklich, also ich fand wirklich, es sieht richtig amerikanisch aus, wenn da einfach so ein Parkplatz ist, wo 100 Autos stehen können vor irgendeinem Supermarkt. Warum?
Naja, weiß ich nicht, warum das jetzt auf dem Dorf so sein muss. In den USA ist ja klar, warum sich das entwickelt hat, weil die Distanzen so groß sind. Ne? Also
nee,
in den USA
andersrum.
Musstest du halt so bauen.
Es ist andersrum, weil das alles so für Autos gedacht wurde, sind die Distanzen so groß und also insofern unproblematisch.
Nein, das stimmt ja nicht. Das ist einfach falsch. In den USA sind die Distanzen so groß, weil das Land scheiße groß ist und weil die sich überall niedergesattelt haben und ihre Farmen dahingestellt haben. So, und dann hast du irgendwie 2, 3, 4, 5, 6 Meilen keine andere Person und dann kannst du jetzt halt keine U-Bahn-Netze hinbauen. Sowas gibt's in Deutschland ja überhaupt nicht. Also bei uns gibt's ja, du kannst ja nirgendwo in Deutschland sein, also außer meinetwegen in irgendeinem Naturschutzgebiet mitten im Schwarzwald oder so, aber in normalen Deutschland kannst du ja nirgendwo sein, ohne dass du nicht 10 Dörfer um dich herum hast innerhalb von einem, weiß nicht, 5 Kilometer Radius. Das gibt's ja gar nicht. Und deswegen konnten wir das halt eigentlich immer viel leichter machen. Wir sind trotzdem Autoland geworden, aber wir können ja trotzdem besser mit Bussen und so arbeiten. Wie willst du das machen? Irgendwo in Minnesota? Ah, Minnesota geht sogar noch, aber Wyoming oder so. Da kannst du ja nicht, ein öffentliches Verkehrsnetz aufbauen. Deswegen haben die auch so wenig Züge und Co. Weil diese Strecken einfach so lang sind, weil die so viele einzelne einfach nur Farmen und alles haben in den USA. Warum diese Dörfer machen in Deutschland, weiß ich nicht. Da kannst du
nicht einfach loslegen. Ich habe ein paar Empfehlungen für dich. Ich gebe dir mal eine Liste von YouTube-Videos, um deinen
Hass. Wie die USA entstanden sind und warum die so sind, wie sie sind, Nomi, da kannst du mir nicht helfen, tut mir leid.
Naja, also ich meine, das ist ja ein Unterschied, ne? Also es gibt ja diese großen Städte einfach. Und wenn du da drumherum Suburbia aufbaust, dann spielt es ja eine große Rolle, was du da für Regeln machst, ne? Also.
Ja, ich sag nur, warum die Kultur so entstanden ist in den USA generell, dass sie einfach sehr wenig auf öffentlichen Verkehrsnetzen und Co. beruhen im Vergleich zu uns.
Ja, aber es wurde
haben einfach keine Züge. Großen
Städten, wurden die abgebaut, die öffentlichen Verkehrsmittel, die es gab und stattdessen da
die Autostraßen zum Beispiel. Weil es ihre Kultur ist. Also es ist wirklich so. Ne? Die haben, das meistverkaufte Auto in den USA seit 60 Jahren ist der Ford Pickup Truck, dieser F-150 oder so. Keine Ahnung, den fährt bei uns keiner.
Na gut, ich würde sagen, unterscheide halt ein bisschen unterschiedliche Regionen in den USA. Ich finde
es
ein bisschen platt zu sagen, okay, das ist deren Kultur. Ich meine, Autofahren ist meine Kultur, Junge.
Ja gut, aber das sind die Deutschen auch so. Tut mir leid.
Es ist wirtschaftlich und wichtig.
Bitte?
Es ist wirtschaftlich wichtig und mächtig, aber also das heißt ja nicht, dass ich das jetzt als meine Kultur sehen würde.
Ja, ich glaube, das tun viele in den USA so. Du nimmst den Leuten nicht ihre Pickups weg. Die schießen.
Und meine drei Shotguns.
Ja, die haben sie auch da drin. Das kannst du aber kaum, ey. Das ist wirklich so. Das sind die, die nicht in den Städten wohnen. Ich sag's ja immer wieder, in den USA ist relativ westlich in den Städten und völlig, völlig weit weg von uns, was wir uns vorstellen können, sobald du rausfährst aus den großen Städten. Das ist crazy. Also es ist wirklich eine ganz andere Welt. Bei uns ja auch ein bisschen, ne? Auf den Dörfern ist auch anders als in den Städten. Wird auch anders gewählt und ist auch andere Kultur, aber in den USA ist es nochmal krasser. Aber ja, USA haben super viel verkackt im Städtebau. Das ist halt so. Kommen sie aber auch nicht mehr raus.
Natürlich kommt man da raus. Was für ein schöner Fahrradweg und Judis.
Was wolltest du einwerfen? Die haben ewig lange gegen Kreisel gewehrt, by the way, die Amis. Ewig lange. Die haben sich gegen Kreisel gewehrt. Die wehren sich immer noch gegen Kreisel. Die wollen keine Kreisel haben. Obwohl alles für Kreisel spricht, ne? Es ist immer besser. Also verkehrstechnisch. Es ist schneller.
Warum bist du denn so wütend?
Ich bin überhaupt nicht wütend. Ich sag nur, wie es ist auf der Welt. Was soll ich denn tun? Ich habe es gesehen. Ich sehe Dokus, Nobi. Ich sehe sie, Dokus. Sie sind furchtbar. Sie verfolgen mich in den Schlaf. Komische Amerikaner. Keine
Kreisel. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Oder beziehungsweise so einen Gedanken, den ich dazu habe. Immer wenn ich Sascha besuche in den USA und aus dem Auto steige, als, ja, Weichei kann man gar nicht sagen, aber wenn du dann da rausgehst in Florida und es sind 35 Grad und eine Luftfeuchtigkeit, dass du nicht richtig atmen kannst und ich dann immer so mich zum Supermarkt oder zur nächsten Klimaanlage schleppe, frage ich mich immer, wie haben die das gemacht, bevor irgendwie die Klimaanlagen erfunden wurden? Das sind ja, also unfassbar, wie heiß das ist.
Naja, du baust halt so eigentlich, ne? Also du baust halt anders in den sehr heißen Gebieten. Und früher war es nicht ganz so heiß. Das kommt erschwerend hinzu. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, die Leute gewöhnen sich, glaube ich, einfach dran.
Also ich fand das unerträglich. Also du kannst, wie auch bei der 50-Grad-Anekdote, kannst du nicht vor die Tür gehen eigentlich. So heiß ist es. Das ist Wahnsinn.
Ja, wie gesagt, also die viele südländische Länder haben halt die Siesta damals eingeführt, weil sie einfach tagsüber drinnen bleiben. Oder zumindest zur Mittagszeit, ne? Zur prallen Mittagszeit. Und dann haben sie halt deswegen abends die Geschäfte länger offen gehabt, schon immer. Und mittags, nachmittags machen die halt einfach frei. Und das ist basically, da schlafen die auch gerne mal und machen so ein Mittagsschläfchen längeres und dann sind sie halt abends fit. Und da wird es dann halt erträglicher.
Mhm.
Deswegen hat sich das so entwickelt. Von daher, und das ist bestimmt in Florida und Co. auch so.
Klingt logisch. Ja.
Ja. Siesta gibt's bei uns auch bald.
Habe ich gestern schon eingeworfen.
Ja, sollte es geben. Also, ernsthaft, solltest du langsam drüber nachdenken. Das ist sehr hilfreich. Es ist halt einfach der richtige Lebensstandard. Und dadurch, dass wir jetzt langsam die Temperaturen haben, die früher der Mittelmeerraum hatte, zumindest zu großen Teilen des Jahres, kannst du als Siesta durchaus auch hier langsam kulturell etablieren. Die Nacht ist uns.
Ja, das ist richtig geil. Wir müssen nur noch dann irgendwie dafür sorgen, dass es dann auch länger hell bleibt. Das genieße ich gerade sehr. Das kann ruhig noch ein bisschen so bleiben.
Das finde ich auch sehr schön. Und auch, dass es morgens so früh hell ist, auch toll.
Da habe ich übrigens gestern auch eine kleine Reportage zugesehen. Gott, ich gucke zu viele Reportagen, es tut mir leid. Aber ich glaube, Hessischer Rundfunk oder Bayerischer? Ich weiß es nicht. Der Bienenfresser ist jetzt hier heimisch. Ja, wunderbar, das ist ein Mittelmeervogel. Aber der hat sich gesagt, hey, im Norden ist jetzt auch warm, wir wohnen jetzt hier. Die waren voll happy darüber. Und ich dachte mir so, ist das nicht bedenklich? Aber okay.
Wir haben doch schon so viele Bienen verloren in den letzten Jahren, ne?
Ja, die fressen nicht nur Bienen, die fressen alle möglichen Insekten, aber auch Bienen, weil die eine, ganz interessant, die haben eine Technik entwickelt, evolutionär, dass sie Bienen fressen können. Das können die meisten Vögel nicht, weil die dann gestochen werden und von einem Stachel und was auch immer. Aber die Bienenfresser können das. Und zwar nehmen die die Biene und hacken die auf einen Ast die ganze Zeit, bis der Stachel abfällt. Das ist ja mega. Was eine geile Idee. Und dann hacken die da drauf mit der kleinen Kackbiene, bis der Stachel abfällt und dann yam yam. Lecker, lecker.
Die sehen ganz süd aus, diese Bienenfresser, finde ich gut.
Die sind richtig hübsch. Ja, deswegen waren die auch ganz happy, die Naturschützer und Co. Allerdings halte ich es trotzdem fragwürdig, dass der Mittelmeervogel jetzt bei uns ist. Aber naja, das wird schon immer so gewesen sein.
Wir brauchen die Bienen doch. Also für die Blumen und allen drum und dran ist doch total... Also ich habe folgt einem Instagrammer, der... wie heißt der? Bee irgendwas. Der irgendwie immer über Bienen redet und auch 1000 eigene Völker hat und so. Und der erzählt immer, wie wichtig es ist, dass wir überall Wildblumen pflanzen und dass der Bienenbestand sehr kritisch zurückgegangen ist und dass wir Bienen brauchen irgendwie für die Blumen und da sind nicht gesehen. Und jetzt kommt so ein Bienenfresservogel nach Europa.
Der heißt nur Bienenfresser, ist ja nicht so, dass er die ganze Population ausrotten wird. Allerdings haben wir eh nicht sehr viele Wildbienen mehr. Und noch dazu bestäuben Bienen gar nicht alles. Das ist ein kleines Mysterium, aber egal. Wow. Vor allem nicht unsere komischen Hausbienen, die Geimpker-Bienen, die machen eigentlich gar nichts. Die sind völlig wertlos.
Die machen richtig leckeren Honig.
Ja, das stimmt. Das ist aber alles Greenwashing. Also da gibt's ja diese Angebote, dass sie dir irgendwie deiner Firma dann so ein paar Bienenkästen aufs Dach stellen, damit du dann sagen kannst, hier, die machen gar nichts, diese Scheißbienen außer rumfliegen. Die bestäuben eigentlich nichts in der Stadt, die tun eigentlich gar nichts. Da gibt's auch.
Irgendwo muss der Honig ja herkommen.
Also. Ja, der Honig, den gibt's, den machen sie, das ist korrekt, aber wenn dann deine Firma damit wirbt, so Greenwashing-mäßig, hey, wir haben ganz viele Bienenvölker, das ist nicht so hilfreich, wie man denkt, außer dass da halt Bienen auf dem Dach sind. Für den Rest der Welt ist es nicht ganz so essentiell. Gibt's übrigens ganz schöne Sachen, diese CO2-Zertifikate, wo sie irgendwelche Regenwälder irgendwo retten, fast alles fake. Wurde letztens auch aufgedeckt. Das heißt, alles nur Greenwashing, ist alles Bullshit. Die machen gar nichts. Die laufen irgendwo in den Amazonas rein, also irgendwelche Firmen, die das verkaufen, und laufen irgendwo hin, wo überhaupt nichts abgeholzt werden soll. Mittendrin. Also die fahren da wirklich hunderte Kilometer auf dem Amazonas mitten rein zu irgendwelchen abgelegenen, nicht Stämmen, aber zu abgelegenen Orten, die sonst keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Und dann sagen die denen, hey, hier, so ein paar 20 Meilen Radius oder so, hier holzt ihr mal die nächsten 100 Jahre nicht ab. Ist das gut? Und dann sagen die, ja geil, wollten wir eh nicht tun, weil wir wohnen hier schon seit 5000 Jahren oder so. Wir haben jetzt nicht vor, eigentlich unseren Wald abzuholzen. Und dann kriegen die eigentlich gar nichts dafür, außer so ein paar Cent. Und die verkaufen die Zertifikate und sagen, hier wird nicht abgeholzt. Und dann sagt deine Firma, hey, wir haben einen neutralen CO2-Abdruck, weil wir haben Regenwald gesaved. Der wäre eh da. Der wäre nie abgeholzt worden, aber ist egal. Und noch dazu kann der auch abgeholzt werden, das würden die nie überprüfen. Also so läuft das übrigens. Auch eine Reportage, sehr schön. Ich glaube, das hat Böhmermann auch nochmal aufgedeckt letztens, oder? Was, Böhmermann? Ich weiß es nicht.
Ja, ich kenne das auf jeden Fall auch, ich weiß nicht.
Ja, ist wirklich todeswild. Also da gibt es noch ganz viele Sachen, wo sie dann wirklich, da sind also Firmen in der Schweiz teilweise, läufst du hin als Unternehmen und sagst, hey, keine Ahnung, mein CO2-Abdruck ist so und so groß, weil ich verbrauche so viel für die Produktion und Co. Ich muss ein bisschen was gegenkaufen, dass ich da so ein Zertifikat drauf klatschen kann. Und dann sagen die, ja cool, kein Ding. Und dann guckst du, wo das herkommt. Teilweise kommt es aus Amerika, also aus den USA wirklich, wo sie in irgendwelche Großlandbesitzer gegangen sind und gesagt haben, hey, euren Forst, den holzt ihr mal nicht ab, ja? Und sagt die, ja nee, hatten wir auch nicht vor. Ja, sehr gut. Dann haben wir den jetzt gerettet. Das ist so wild. Und das klappt, gell? Und dann kaufst du dann deine Scheiße, weil da so ein CO2-neutrales Zertifikat drauf ist. Die Welt ist so im Arsch.
Ja, das ist wirklich sehr sad.
Ja, es ist einfach todeswild, was alles erlaubt ist.
Ich habe mir die Tage auch noch ein bisschen was zu sparen und den Maskendeals angehört. Das ist auch sehr sad. Aber wollen wir jetzt langsam wechseln zu dem glorreichen 2:0-Sieg der Schweiz über Italien?
Nomi möchte ich nicht mehr weiter auf meiner wunderbaren Propagandamaschine mitfliegen, dabei ist das so schön. Also sind alles nur Fakten, wirklich. Dann können wir einfach nachgucken, das ist wirklich lustig. So, ja, wir können gerne zu Fußball gehen, ich mag Fußball. Das macht mich glücklicher.
Ja. Ich habe es getippt. Ich habe erwartet, dass die Schweiz gewinnt. Ich habe auch vom deutschen Spiel gewarnt, wenn ihr euch erinnert, wann war das? Da haben alle gesagt, es ist doch nur die Schweiz. Maris immer, es ist doch nur die Schweiz, was willst du denn? Ich habe gewarnt, die Schweiz ist gut. Und ich habe 2-1 getippt für die Schweiz, ist leider 2-0 ausgegangen, jetzt habe ich nur 2 Punkte bekommen, ärgert mich ein bisschen. Aber die Schweiz ist gut. Und Italien.
Ich tippe auch Schweiz.
Ja. Italien hat eine scheiß Vorrunde gespielt, die sind einfach nicht so stark, bis auf den Keeper, der ist geil.
Das ist ein geiler Typ.
Und von daher war das keine Überraschung für mich, ehrlich gesagt.
Ja, die Italiener haben ja auch einfach niemanden mehr gefühlt. Guckst du den Kader an, ist ja nicht vergleichbar mit Spanien oder Deutschland jetzt, wo du sagst, oh, so viele Top-Talente. Ich kenne die alle nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Also, oder? Das sind ja einfach keine.
Ja, aber dieser Verteidiger, ich höre jetzt momentan dieses Copa TS von Tommy Schmidt und Kramer. Und der,
das ist
der
so geil, wirklich.
Das ist wirklich gut. Ist wirklich ein guter Podcast. Und der Kramer schwärmt halt von diesem, wie heißt der, Gianfiori irgendwie so. Der hat sich bei dieser EM wirklich empfohlen. Alle wollen ihn jetzt haben, unter anderem der FC Bayern. Aber der war, glaube ich, gestern gesperrt. Der war nicht dabei, von daher. Der einzige gute Spieler, den sie hatten. Ja. Naja, also die Schweiz spielt halt irgendwie komplett mit ihrer Bundesligamannschaft, ne?
Ja, und ich glaube, man muss auch so ein bisschen unterscheiden. Hier, Spalletti macht das ja auch noch nicht so lange, ne? Und also ich habe halt das Gefühl, die haben halt als Keeper den Kapitän, ne, so einen erfahrenen Typen, und dann hast du da drumherum einfach so ein paar Leute, die musst du halt noch zusammenbasteln. Es dauert halt ein paar Jahre. Die haben immerhin die Gruppe geschafft mit Ach und Krach, aber gut, ne, ist dann irgendwie auch fein.
Ja, aber kannst halt trotzdem nicht sagen, dass dieser Kader jetzt unbedingt so viel erreichen müsste, wie Italien eigentlich erreichen will.
Nee, gar nicht. Deswegen, ich glaube, man hat einfach so ein bisschen das Bild im Kopf, aber also wie ihr sagt, die Schweizer sind einfach, also ich habe mich auch gewundert, also ich habe auch auf die Schweiz gewettet, weil die Quote auch einfach gut war, was halt wirklich nicht zu verstehen ist, weil die wirklich sehr gut waren in der Gruppe und Italien nicht.
Ja. Naja, weil Buchmacher ihre Raten halt immer anpassen.
Weil alle auf Italien wetten, meinst du, ja.
Genau, weil sehr viele auf Italien wecken und deutlich weniger auf die Schweiz. Naturgemäß schon mal irgendwie ein neutraler Fußballfan, der drauf guckt und sieht Schweiz gegen Italien, der wird halt eher sagen, ja, Italien kann das schon gewinnen, Italien ist eine große Fußballmacht. Und dann gehen die Quoten natürlich entsprechend in die Höhe für die Schweiz dann teilweise, obwohl das eigentlich nicht gerechtfertigt war. Ich war auch der Meinung, dass Schweiz das holen wird. Ich dachte nicht, dass es so einfach wird. War ja ein Sonntagsspiel, so, weißt du, so, ach, gemütlich irgendwie, die Italiener dann mal kurz abfrühstücken. Da war ja wirklich kaum Gegenwehr. Ich fand, das war deutlicher als Deutschland gegen Dänemark, ne? Das war wirklich
auf jeden Fall
ein deutlicher, freier Sieg. Aber so klar habe ich es nicht gesehen, aber ich habe auch gedacht, dass Schweiz stärker ist. Ich finde die Schweiz einfach einen tollen Kader. Und die haben letztes Turnier zum Beispiel, deswegen wird es immer so gesagt, ich glaube in deinen Kommentaren noch habe ich noch auf irgendwen reagiert, der meinte, Deutschland gegen Schweiz, das sah ja auch wieder nicht so gut aus. Und ich denke die ganze Zeit, Leute, ey, das ist die Schweiz, die hat letzte EM Frankreich rausgehauen, nur so nebenbei. Das ist kein Fallobst, ne? Das kannst du nicht vergleichen mit, was weiß ich, mit Liechtenstein oder so, was die Leute denken offenbar, das ist die Schweiz. Also die ist nicht mehr so schwach seit vielen, vielen Turnieren. Die ist seit, glaube ich, 2014 permanent im Achtelfinale. Viel weiter schafft sie es meistens nicht, aber trotzdem. Das ist einfach kein Fallobst. Das ist echt schwer. Und ich fand, wir haben auch gut gegen die Schweiz gespielt, by the way. Fand das nicht schlecht, das Spiel. Haben wir nicht gewonnen und haben die nicht dominiert, aber ich fand, das konntest du auch nicht erwarten. Ich glaube, es gibt wenige Teams auf der Welt, die Schweiz dominieren. Also so, wie wir es gemacht haben. Und das haben wir ja gemacht. Wir waren ja definitiv das bessere Team gegen die Schweiz und das ist gar nicht so einfach, weil die sind wirklich stark. Ich meine, du hast Xhaka im Mittelfeld, ne? Du hast überall starke Leute einfach.
Die letzten Turniere häufig auch noch als gefährlicher, also ne, galten ja immer als Geheimfavorit, weil sie da auch noch einen guten Stürmer hatten. Ne? Und
also Shaqiri, der noch im Saft stand, der ist jetzt halt ein bisschen weg. Ja. Also der ist immer noch da, aber
nicht und insofern so. Ne, kann man schon sagen, okay, sind vielleicht nicht mehr ganz so in ihrem Peak, aber dafür sind sie halt Mannschaft sicherlich eingespielter, ne, weil die sich dann natürlich dann inzwischen auch schon alle lange kennen.
Ja, absolut. Ich meine, das ist einfach ein gutes Team. Also wenn du das anguckst, das besteht halt aus einigen Topstars, so Topstars, Xhaka hauptsächlich, und vielen sehr etablierten Spielern aus Top-Ligen, die auch nicht jetzt bei dem letzten Lumpenverein spielen in der Regel. Da gibt es einfach viele gute Leute. Und
ich glaube, die spielen nächste Runde, wenn England gewinnt, wovon ich ausgehe, mit einem 1-0 wieder gegen England. Das wird auch sehr interessant. Sehr interessant.
Ich würde nicht drauf wetten, dass England gewinnt. Ich würde sagen, England kann heute rausfliegen. Gegen? Also ich meine heute schon. Slowenien, glaube ich. Aber also ist halt ein dankbarer Gegner, aber also vergleichsweise dankbar, was halt noch so übrig ist.
Ja,
ich würde nicht mein Leben drauf wetten, dass England das gewinnt. England war in der Gruppenphase
grottenschlecht.
Zweitschlechteste Mannschaft nach Expected Goals mit dem Angriff. Das muss man sich mal vorstellen. Die zweitschlechteste. Nur Schottland war noch schwächer. Die haben, die haben Foden, Kane, Bellingham und Chaka, Saka, nicht Chaka, Saka. Und das ist ja ihr Spiel.
Keine Ahnung, der Trainer ist scheinbar nicht in der Lage, eine vernünftige Taktik für diese Mannschaft zu finden, ne?
Ja, aber stell dir das mal vor, das sind so vier der besten Offensivspieler der Welt. Da würde jeder unterschreiben. Also ist wirklich, also ich meine, sind alles 100 Millionen plus Spieler, ne? Das ist wirklich die Creme de la Creme. Da gibt's einfach nicht viel Besseres. Und die haben am zweitwenigsten Expected Goals. Sie hatten in der gesamten Gruppenphase 1,8 Expected Goals. In drei Spielen mit dem Sturm. Wenn du mich da hinstellst, mache ich auch 1,58 Expected Goals, ne? Wenn ich einen guten
Aber
Tag
Southgate
habe.
Aber Southgate hat halt das ein gutes also, Argument. Er sagt, wir sind Gruppenerster geworden in der Gruppe. Was wollt ihr alle von mir? Wir spielen so weiter, ne? Und ja, ich meine, sie sind ja quasi nicht gefordert worden. Das waren ja alles Gurkengegner, ne? Also Schweiz wird der erste richtig starke Gegner, den sie kriegen, ne?
Aber die haben halt nichts gemacht dagegen, gegen diese Gurkengegner. Und ich glaube nicht, dass sie bis zur Schweiz kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie heute rausfliegen.
Das wäre echt lustig.
Aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Die sind wirklich nicht gut. Die haben absolut, offenbar ist da auch in der Teamstimmung, das ist immer wichtig bei so Turnieren. Ja, ja. Die Teamstimmung scheint überhaupt nicht gut zu sein. Das scheint nicht nur von außen zu kommen. Das scheint auch von innen nicht ganz so geil zu laufen. Ich glaube, die mögen Southgate auch alle nicht. So eine Sache wie Frankreich damals, wo sie ihren Trainer abgesägt haben. Die sind nicht happy und die wollen auch nicht so spielen. Ich meine, du kannst nicht Leute wie Kane und Foden, die bei den Top-Vereinen Europas spielen und was anderes gewohnt sind, dann so auflaufen lassen und dann sehen die aus wie die letzten Idioten. Das mildert ja im schlimmsten Fall auch deren Marktwert, ne? Also, ist das wirklich nicht so geil für die. Und die sehen ja aus, also sind furchtbar. Vielleicht kriegen sie sich auch gefangen. Ich meine, die individuelle Klasse ist ja unfragwürdig. Ja. Das heißt, da kannst du natürlich, vielleicht gewinnen sie auch deswegen gegen Slowenien, weil sie halt einfach, weil Foden, oder wenn Foden dabei ist oder wenn Kane einfach irgendwie so einen random Ball kriegt und den halt reinknallt. Klar. Aber ich sag nur, ich glaube, gegen Schweiz ist spätestens Ende. Kann man nicht vorstellen, dass sie die Schweiz gewinnen in dem Zustand. Würde mich sehr, sehr, sehr wundern.
Ich bin immer auf das nächste Spiel, das war auch in der Vorrunde schon so, immer auf das nächste Spiel von England gespannt, weil ich mal denke, der Knoten muss doch mal platzen, die müssen doch mal, weil ich finde ehrlich gesagt, dass sie den besten Kader der EM haben eigentlich. Und dann so spielen, von daher, das ist, ich warte mal darauf, dass der Knoten platzt, so. Aber mal gucken, wird interessant heute.
Ja, Foden hat einen Kampf gekriegt, glaube ich, ne? Also ist einfach die Frage, ob er dann direkt wiederkommt, aber mag wohl sein.
Ja, weiß ich nicht. Aber ist ja auch egal, er spielt ja ähnlich wie Foden. Also, er spielt ja wie nichts. Bellingham ist ja völlig plus. Es ist ja furchtbar, aber das liegt halt, wie gesagt, viel an der Taktik. Also ich meine, da bin ich wieder nicht der Experte, weil ich nicht so viel analysiere, aber was die Fußballexperten sagen von Culture und Co., sagen halt, die Abstände stimmen da überall nicht. Und das siehst du auch, irgendwas stimmt da einfach nicht. Du guckst die England-Spieler an und das stimmt alles nicht. Das ist einfach, das ist kein richtiger Spielfluss, wie du ihn kennst, wie du ihn sehen solltest. Und ja, ich glaube, das ist auch das letzte Turnier für Southgate finally.
Glaube ich auch.
Wie ist denn das mit Kane? War der irgendwie verletzt oder so? Weil der Co-Kommentator hat das beim letzten Mal die ganze Zeit gesagt, dass der nicht fit ist.
Nee, richtig verletzt.
Ich glaube, am Ende der Bundesliga-Saison war er raus. Ne? Deshalb konnte er auch nicht die Tore schießen. Also er hatte irgendwas, ja.
Ja, aber war nicht so, dass er jetzt aus einer langen Verletzungsphase kommt oder so. Das meine ich.
Also, nee, aber also er sagt ja das jetzt im letzten Gruppenspiel die ganze Zeit. Und ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Und also ich finde, das kann man halt sich schon vorstellen, ne? Wenn dein Top-Stürmer die ganze Zeit da vorne sich nicht bewegt. Also ne, wenn der die, also es macht halt so krass viel aus, ne? NKS, lass mich das nochmal sagen, dieses Copa TS, ne, das solltest du dir reinfahren, das ist wirklich saugeil. Also wenn dir zum Beispiel der Kramer erklärt, was Havertz da macht.
Ja, finde ich auch. Genau das war auch mein Punkt. Krass, ja.
Das cool. Ist einfach so überragend. Also der erzählt dir die ganze Zeit, Alter, Havertz ist ist ein Gottfußballer, der da unendlich läuft und die Gegner, also einfach so gute Laufwege hat, dass da quasi immer mehrere Abwehrspieler komplett gebunden sind und deswegen Musiala und Wirtz so viel Platz haben. Das raffst du ja nicht einfach so.
Ich gehe da den Populismus mit und denke immer, mein Gott, warum ist denn der, ich fand ihn gestern auch nicht so gut, ehrlich gesagt, den Havertz. Und warum spielt denn Fülle nicht von Anfang an? Und wenn das dann einmal einer, der da wirklich Ahnung von hat, erklärt, dann fällt es dir wie Schuppen aus den Haaren quasi, ne?
Ja, und also ich finde, genau dann macht diese Kombination ja so viel Sinn, ne? Also da sind mehrere Abwehrspieler 70 Minuten lang Havertz hinterher gelaufen und dann kommt Fülle rein und kann immer wieder alleine aufs Tor zulaufen. Da hast du das Gefühl, ach so, die sind jetzt einfach komplett am Ende. Das finde ich geil.
Ja, aber das ist halt in Deutschland auch so, ne? Also die Leute reden halt, ich bin ja die ganze Zeit schon Team Havertz. Also
ja, aber jetzt
Team
Havertz eigentlich. Hör dir diesen Podcast an, okay?
Gott, ey, ich gucke fünf Fußball-Podcasts, ich muss mir noch einen scheiß Kramer zuhören.
Englisch, das reicht jetzt, du machst, was wir sagen, ist jetzt Schluss.
Echt, mal scheiße.
Mach die Dokus aus. Ich mach den Kramer nicht, ich mochte den noch nie. Der könnt ihr mal zuhören. Ich höre lieber Tobias Escher und kurz zu, danke.
Wow. Ist einfach unberatbar, ne? Es ist beratungsresistent, ne?
Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht der, die ganze Zeit auf Havertz und Co. rumhackt. Das sind andere Leute, so Populisten wie der Steve nämlich. Das Ding ist halt, ich bin schon immer der Meinung, dass man einfach den Leuten, die Ahnung haben, vertrauen sollte. Und das ist sehr häufig der Trainer. Nur so nebenbei. Der wird das schon wissen. Und ich vertraue Nagelsmann halt. Und ich muss, viel mehr muss ich gar nicht wissen.
Die Trainer
übrigens gestern
Kramer also, auch sehr.
Aber es hat gestern mit Ausnahme der Abschlussqualität ein absurdes Spiel gemacht. Vielleicht das beste Spiel, was ich gefühlt je von irgendwem gesehen habe. Der hat ja so viele Chancen kreiert.
Aber die Leute sehen halt nur die Abschlüsse. Das ist halt das Ding, ne?
Ja, das sind ja auch Idioten. Der
hat gestern viele Dinger verdaddelt. Das ist ja das Problem.
Ja, aber die eine Chance, wie er frei aufs Tor zu laufen, was ist das für eine Ballmitnahme? Das ist ja das Insaneste, was ich je gesehen habe. Wie kommt der denn da überhaupt durch? Und wenn Sané da nicht weggefault wird in der Mitte, kann er vielleicht rüberstecken und dann ist es auch noch das für Sané gut.
Finde ich aber auch, also ganz ehrlich, der Schiedsrichter lässt das laufen, sorry, aber er verhindert dadurch, dass Havertz den Ball querlegen kann. Wie kann das denn kein Foul sein?
Im Prinzip ist er muss es laufen lassen. Er kann es ja nicht, was willst du machen? Okay, nach welcher Regel willst du was anderes machen? Willst du die Chance von Havertz, der frei aufs Tor zuläuft,
nee, du lässt ihn laufen und wenn es kein Tor ist, gibt es da mindestens einen Freistoß.
Das geht nicht, dann ist ja der Vorteil ausgespielt. Du kannst nicht erst den Vorteil laufen lassen und dann sagen, ja doch, warte doch kein Vorteil, weil du zu doof bist, aufs Tor zu schießen.
Aber jetzt rein von der Logik her, ihm wird halt quasi eine Torchance genommen, in Anführungsstrichen. Oder eine Option zumindest genommen, weil er den Ball nicht querlegen kann und dadurch ein einfaches Tor erzielt.
Ich glaube, der Fehler ist von Havertz, wenn Havertz den Ball einfach in die Mitte spielt, während Sané da fällt, gibt es Elfmeter und Rot, so ungefähr. Aber
das ist wahrscheinlich richtig, aber der fällt
ja schon viel früher. Ja, okay, also ne, ein bisschen übertrieben. Aber also wenn er den Ball dahin spielt und halt verhindert wurde, dass Sané da den Ball kriegt, dann ist es ein Foul. Wenn er den Vorteil ausspielt, dann hat er dann halt
auch. Ja gut, aber was machst du in der Situation nicht als Spieler? Du siehst das Tor.
Nee, genau, okay, natürlich.
Das macht man eigentlich nicht, glaube ich.
Ja, aber du kannst es halt auch nicht zurückpfeifen. Das ist halt einfach cleveres Foul. Du nimmst eine Option weg, aber es gibt regeltechnisch absolut keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Weil was soll der Schiri tun? Wenn er entweder sagt er, er lässt Vorteil laufen, dann muss er den Vorteil laufen lassen. Das ist der Vorteil. Das heißt ja schon so. Das ist dann der Vorteil. Deswegen ist es so benannt. Und dann kannst du halt nicht danach sagen, jetzt hast du deine Chance. Jetzt gibt es noch den Freistoß dazu. Und mehr als Freistoß wäre es halt eh nicht geworden. Weil es halt nicht im Dings war. Ja. Ansonsten im Elfer, im 16er hättest du es anders pfeifen können. Da hättest du erst den Vorteil abgewartet, weil da gibt's ja sozusagen den Elfer nach dem Vorteil. Das gibt's durchaus, aber das gibt's halt nicht also, außerhalb.
Man kann es auch anders machen, ne? Also im Football würde es anders laufen.
Ja, aber wie willst du es anders laufen lassen? Du kannst ja nicht. Das ist ja auch ein Unfug eigentlich. Ich meine, die Chance war ja da. Er muss es ja einfach machen. Ist halt schade, dass Havertz da gestern choked. Den macht er eigentlich. Lässt den dann rüber.
Das wird schon von einer 100%igen halt zu einer 80%igen, weil der Torwart halt eine Chance hat.
Ja klar, aber das ist dann halt, weiß nicht. Kannst halt auch sagen, ja gut, dann schieße ich nicht mehr drauf mit der 80% Chance, krieg einen Freistoß dafür. Hilft dir jetzt ja auch nichts. Also, weiß nicht. Ist halt einfach so, konntest du nichts
anderes geben. Aber das ist trotzdem ein Aspekt, wo es im Football besser ist. Ne? Also da würdest du dann halt, also der Quarterback versucht den Pass, klappt nicht, dann kriegst du halt trotzdem nochmal die 10-Yard-Strafe und ein neues First Down. Ne, also,
ja, aber es ist ja nicht vergleichbar mit Strafen, die es im Fußball geben könnte. Was willst du geben? Also willst du den Vorteil jetzt und dann willst du den Freistoß auch noch haben? Ja, meine Güte, I don't know.
Sag mal, dieser andere Aspekt, also ich habe gestern mit halt so einer großen Gruppe, also ganz, weißt du, so Nachbarschafts-, also ganz viele Leute, die auch nicht so viel Fußball gucken, und die waren zu großen Teilen sehr genervt von diesen VAR-Geschichten. Also, ne, dass da einfach bei jedem Tor man nicht wusste, erzählte das jetzt, war es doch abseits und so weiter.
Ja,
und
das stimmt schon, das ist immer ein bisschen blöd. Aber ich meine, der dänische Trainer hat auf der Pressekonferenz ja ziemlich geraged. Wenn es uns so gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch geraged. Der VAR ist immer scheiße, wenn man selber verliert. Aber die Entscheidungen waren halt wirklich knapp, ne? Und er sagt halt zum Beispiel bei dem Tor der Dänen, sagt er, okay, das waren jetzt 2 Zentimeter. Das ist doch keine klare Fehlentscheidung. Wieso wird das nicht laufen gelassen, ne?
Ja, das ist ja Bullshit.
Ja, das ist auch Bullshit. Aber ich meine, andersrum hätten ja wahrscheinlich die deutsche Trainer sich da, wie gesagt, wenn es einen selber betrifft, dann jault man immer. Aber VAR abschaffen irgendwie,
also bei Abseits gibt's ja gar keine Diskussion aktuell. Abseits ist jetzt mittlerweile auch noch automatisiert. Zu großen Teilen. Ich meine, die Linie wird ja automatisch draufgelegt und dann guckt nur noch ein Mensch drüber. Und alles, was drüber ist, ist Abseits und was drunter ist, ist halt kein Abseits. Also das ist ja einfach eine Tatsachenentscheidung, die so im Regelwerk jetzt steht. Da kannst du ja nicht sagen, das war aber nur 2 Zentimeter. Ja, also haben die denen jetzt irgendwie eine Extrakulanz oder wieder drin und alle anderen nicht. Das ist ja absurd. Ich bin der Meinung, dass Abseits immer noch geändert werden muss. Ich bin immer noch für die Bufferzone. Ich habe gestern eine Stunde noch im Stream darüber geredet mit Leuten, die das teilweise auch nicht so sehen, aber ich bin immer noch dafür, dass es eine Bufferzone gibt, weil ich einfach finde, dass die Abseitsregel per se durch den VAR ad absurdum geführt wird, weil es halt keine gleiche Höhe mehr gibt, die es früher gab. Weil ein Mensch das halt nicht sehen kann. Und dafür wurde die Abseitsregel ja nicht eingeschätzt, ne? Weil der Spieler selbst kann das ja auch unmöglich sehen. Bin ich jetzt, weiß nicht, meine Schuhgröße ist eins größer, deswegen stehe ich jetzt im Abseits. Das ist ja doof. Und ich denke, da wird einfach super viel abgepfiffen und super viele Tore abgepfiffen, die eigentlich Tore sind, die früher Tore gewesen wären und die nach dem Sinn der Regel auch immer noch Tore wären, ne? Aber ja, die jetzt halt durch den VAR keinen Sinn. Also ich bin immer noch für eine Buffer-Zone.
Erklär mal genau.
Naja, ich finde, wenn der VAR, da muss ja die gesamte Abseitsregel geändert werden, ein bisschen. Aber, also das ist nur eine Idee, die ich habe oder eine Sache, ja, die ich gerne hätte, wo du sagst, ich meine, wofür ist Abseits? Abseits ist dafür da, dass nicht im Rücken der Abwehrspieler Stürmer stehen, nonstop, oder beim Torwart basically. Dafür ist Abseits da, ne? Das gibt es ja in vielen Sportarten. Zum Beispiel im Eishockey ist es das letzte Drittel, ne? Und es geht einfach darum, dass die Leute halt nicht so stehen können, dass die Abwehrspieler basically keine Chance haben. Weil wenn du drei Stürmer irgendwo, weiß nicht, in den 16er stehst und du bist in deiner eigenen Hälfte, was willst du jetzt tun? Dann sieht das ganze Spiel ganz komisch aus. Dafür ist Abseits eigentlich da. Abseits ist nicht dafür da, dass du auf den Millimeter genau überprüfst, ist der jetzt eine Millinanosekunde früher losgelaufen oder nicht. Dafür ist es eigentlich nicht da. Und früher haben wir gesagt, ist gleiche Höhe. Da ging es nicht darum, ob vielleicht der Schniepel noch ein bisschen näher am Tor war. Interessiert ja keinen, ne? Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Und ich würde sagen, real, dadurch, dass wir jetzt diese Tools haben und die werden ja noch besser, also rein technisch gesehen, sagst du 5 Zentimeter, 10 Zentimeter, keine Ahnung, musst du halt im Regelwerk so festlegen. Das heißt, die Linie wird einfach dicker. Das ist alles. Die Linie wird ein bisschen dicker. Also nicht 5 Zentimeter auf dem Fernseher, ne? 5 Zentimeter auf dem Platz, 5, 10, was auch immer, worauf du kommst. Das sollen Experten entscheiden, ist mir ja egal. Und dann sagst du, das ist halt die Buffer-Zone.
Ist gleich das neue, gleiche Höhe quasi.
Das ist basically einfach, das ist der kleine Vorteil für den Angreifer, weil wir Tore sehen wollen, weil wir Dings sehen wollen. Und wenn der einen Millimeter näher dran steht, wenn das mit dem puren Auge nicht ansatzweise erkennbar ist, wenn der eine Nanosekunde früher gestartet ist, was auch immer, dann sagen wir im Zweifel für den Angreifer. Und deswegen haben wir diese Zone. Und dann, wenn dann einen Millimeter über diese Pufferzone da drüber ist, dann ist Abseits. Das ist halt so, genau wie aktuell es über Dings ist. Das ändert auch nichts per se großartig daran, nur dass theoretisch erstens mehr Tore fallen würden, dass es und wir wollen ja Tore sehen im Fußball, ne? Dass es fairer wäre, finde ich, auch für die Angreifer, für die Abwehrspieler nicht unbedingt, aber für die Angreifer, weil es ist halt auch unmöglich zu sehen, für dich, wann sollst du starten, wie sollst du starten, wenn du es selbst überhaupt nicht mehr sehen kannst, selbst mit Bildern kannst du es ja als Mensch nicht sehen. Wie soll der Spieler das auf dem Feld jetzt machen, ne? Er ist richtig gestartet, aber weiß nicht.
Was ich daran interessant finde, ist die Frage, ob die Leute zu gut sind heutzutage und das nicht geht, ne? Ob es dann unverteidigbar wird.
Wieso soll das unverteidigbar werden? Das ist genau das gleiche wie aktuell, nur dass weniger Abseits gepfiffen wird. Das sind diese ganz kleinen Entscheidungen wie gestern. Für Dänemark wäre das halt gut gewesen, was einfach für den normalen Betrachter niemals Abseits ist. Das wäre kein Abseits gewesen früher. Da hättest du dann gesagt, ja, das ist doch gleiche Höhe, warum hat der Linienrichter seine Flagge gehoben? Und das gilt auch dann für so Sachen wie im 16er zum Beispiel. So typische Ping-Pong-Situationen im 16er nach einer Ecke, die häufig dann irgendwie in ganz komischen Abseits enden, weil der Ball da irgendwie 87 Mal hin und her dotzt und auf einmal steht einer einen Millimeter zu nah am Tor. Das ist halt alles Bullshit. Das sind doch einfach Optionen, wo du eigentlich ein Tor haben willst. Das ist verdient. Das hat sich so entwickelt. Und dann würde ich sagen, dass so eine, ich würde sagen, es sind so ein paar Zentimeter, 3 bis 10 irgendwas auf dem Feld, ne? Also in real, nicht auf dem Fernseher. 3 bis 10 Zentimeter, wo diese Zone ist. Und das heißt, du machst einfach die Linie. 10. Ja, mach du mal. Du machst einfach die Linie ein bisschen dicker. Und auf dem Fernseher wäre dann die Linie einfach ein bisschen dicker und das würde dann halt dazu führen, dass der Angreifer einen kleinen Vorteil hat, wo sich keiner drüber beschweren kann, weil wir wollen ja Tore sehen und wo es ein bisschen weniger...
Also ich finde das ganz gute Idee, ehrlich gesagt.
Ich finde halt einfach, wenn ein Stürmer in der richtigen Sekunde losläuft und also zum Beispiel bei einem Pass über die Kette und aber da ist halt so ein Fitzelchen seines Schuhs im Abseits. Ich meine, komm schon, das musst du doch nicht abpfeifen. Er hat's doch alles richtig gemacht nach dem Regelwerk eigentlich. Keiner kann es sehen, außer irgendwelche technischen Mittel mit einer Linie und dann noch 87 Mal drauf gucken und noch 5 Minuten checken. Und eigentlich ist es halt richtig und deswegen ändert allerdings gar nichts daran. Die gleichen Situationen werden dann immer noch entstehen, weil Leute, die zu weit im Abseits waren, dann wirst du wieder so einen Millimeter drüber sein. Das heißt, das ändert nichts an der generellen Situation aktuell. Es ist nur fairer, finde ich, für den Sport und schöner für den Sport. Es ändert aber nichts an die Diskussionen werden bleiben. Dann stellt sich halt der Dänemark-Trainer hin in 10 Jahren mit der neuen Regel, weißt du, und sagt, ja gut, also jetzt waren wir nicht 5 Zentimeter im Abseits, weil die Bufferzone so weit geht, sondern 5,1. Das ist ja unfair. Das wird das Gleiche passieren. Also meine Vorteil, der ändert jetzt absolut nichts an den Diskussionen und an der Jammerei wird es nie was ändern. Ich finde es nur viel, viel besser für den Sport, weil es halt aus meiner Sicht... Ich finde gute Aktionen, und das sind halt sehr häufig gute Aktionen, gut gestartet, schöner Pass in die Schnittstelle, und dann ist es halt wirklich ein Millimeter, das siehst du nicht, das kannst du nicht sehen, niemand kann das sehen, und deswegen wird es dann kein Tor, das finde ich halt absurd. Und deswegen würde ich da sagen, komm, im Zweifel für den Angreifer, und dann machst du einfach die Linie ein bisschen dicker, und ich glaube, da hat der ganze Sport viel mehr von. Weil du einfach mehr.
So war es aber auch früher, also früher war es immer irgendwie gleiche Höhe, im Zweifel für den Angreifer, das ist ja erst seit jüngster Zeit geändert worden. Ja,
jetzt mit dem VAR geht das halt nicht mehr. Jetzt ist es halt nicht mehr im Zweifel für den Angreifer, sondern im Zweifel für die Technik. Und das will halt eigentlich keiner sehen. Also wie gesagt, das ist wirklich krass. Also es ist halt so genau, und es ist ja auch schön, dass es so genau ist. Ich würde es nur gerne ein paar Zentimeter nach hinten legen, damit es nicht so oft abseits ist, weil die machen ja alles richtig. Wie gesagt, wenn du dann so schön seitlich reinläufst, am Verteidiger vorbei, startest in der richtigen Sekunde und am Ende, was weiß ich, ey, ist deine Schnur von der scheiß Hose im Abseits. Das ist doch kacke. Also,
wir hätten den Dänen das Tor gegeben, hätten wir auch den Handelfmeter genommen?
Selbstverständlich, nach aktuellen Regeln ja. Da musst du natürlich drüber nachdenken, ob das die richtige Regel ist. Für mich war der aber relativ eindeutig, der Elfer.
Ich finde ihn auch sehr, sehr eindeutig. Da ist die Fläche vergrößert, die Hand ist genau am Ball. Ja, also nach der aktuellen Regel ist es ein Elfmeter.
Ja, und ich finde nicht mal, dass es, selbst wenn du die Regel ändern würdest, finde ich, ist das fast trotzdem ein Handspiel, weil, also, ich meine, erstens hat die, jetzt kannst du sagen, natürliche Laufbewegung ist es zu teilen, klar, aber man muss halt immer überlegen, viele Abwehrspieler gehen in der gleichen Situation so dahin und haben die Hände hinterm Rücken. Das ist ja ein großer Nachteil. Die sind viel unbeweglicher, die sind ein bisschen langsamer, und das machen halt viele, damit sie dieses Risiko nicht eingehen. Wenn du das halt aktuell nicht so tust, nach der Regel zumindest, dann gehst du halt bewusst das Risiko ein, dass der Ball an deiner Hand dingert, und die ist wirklich weit weg von ihm. Und ich meine, die Hand lenkt ja auch wirklich die Flanke ab. Die wäre ja woanders hingekommen. Die kommt ja, jetzt was draus wird oder nicht, ist ja egal, aber es ist ja eine Chancenverhinderung mit der Hand, ob Absicht, natürlich nicht absichtlich, aber die Hand hat
halt also der Handelfer ist glasklar, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Ja,
finde ich auch.
Aber das Spiel stand teilweise auf der Kippe, ne? Wenn das 1-0 für die Dänen zählt, wird das richtig schwer. Und ich muss sagen, dass die Dänen mich echt überrascht haben, weil nach der Hinrunde habe ich auch gedacht, die sind nicht so stark, aber jetzt im K.O.-Spiel, ich fand die richtig gut gestern. Und das Spiel stand teilweise wirklich auf der Kippe. Dann haben wir echt mit 2 Szenen sehr viel Glück gehabt, eben, dass das Tor für die Dänen nicht gezählt hat und dass wir den Handelfmeter, das ist kein Glück, das war wirklich glasklar. Und dann dadurch das Spiel.
Glück ist es natürlich trotzdem, den zu kriegen. Ne?
Ja, gut,
also,
aber
ich meine, dass der
ja,
Ball
da nicht liegt. Das hat ja keiner auch gemerkt. Ne? Alle fragten sich, warum wurde das gerade unterbrochen? Hä? Was ist? Ich habe schon gedacht, also wir haben das gestern im Discord mit der ganzen Crew geguckt. Und dann hatte ich Schiss, dass, müssen wir mal überprüfen, dass die noch dieses vermeintliche Foul bei dem Dänentor, da gab's ja noch so einen Foul im Strafraum, dass die irgendwie das nochmal checken und dass es vielleicht Elfmeter für Dänemark gibt. Ja, genau, wurde mir dann auch, ist mir dann auch eingefallen, geht nicht mehr, ist ja durch. Und also ich habe das überhaupt nicht gesehen.
Ich wusste auch nicht, worauf es geht. Es geht, keiner wusste es, glaube ich, weil die Fernsehkamera da auch nicht so drauf war, und für dich aus der Perspektive sah es nicht so aus, als ob da irgendwas passiert war. Und aber waren sehr schöne 3 Minuten, muss ich sagen.
Ja, erst stimmt schon.
Oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass die da wirklich dieses Scheißtor machen und dann, oh, cool, Elfmeter, nice. Und da ist aber von auch Gott-Mode drinne, by the way, der macht die Dinger. Muss man ihm auch lassen, in dem Alter.
Ich wollte das Gleiche sagen, ist einfach so ein insane Elfmeter, ist so gut.
Ja, ist richtig gut geschossen. Also muss auch gut geschossen sein, weil er hat es nicht hingekriegt, Schmeichel zu verladen, muss man auch sagen. Der ist in der richtigen Ecke gewesen. Aber Havertz hat auch die Eier, muss man sagen. Ey, keine Ahnung. Vor allem in dem Team, ne? Dass da nicht ein Kimmich sich das zutraut oder ein Kroos eher, sondern dass Havertz unser Elferschütze ist, ist schon wild, ey.
Ich möchte ganz kurz anmerken, wie gut war bitte gestern Antonio Rüdiger? Das war ja unfucking fassbar, was der gestern an Bällen. Auch wirklich Bälle, die, wenn der da nicht die Rätsche setzt oder ein Bein dazwischen hat, echt richtig gefährlich werden können. Für mich war Antonio Rüdiger gestern 1 mit Sternchen. So wie zum Thema der beste Schotte und so, das Gelaber irgendwie von der Neos-Fraktion. Alter, der war gestern so gut, der hat uns das Spiel gerettet und ist ja auch Man of the Match geworden. Ja. Und dann gucke ich mir gerade die Noten an, irgendwie bei t-online.de, und dann steht, der kriegt ja eine 2. Und Kimmich, der für mich der zweitbeste Deutsche war, kriegt eine 3. Also da frage ich mich, werden die Noten da ausgewürfelt? Was ist los? Was ist da los?
Naja, du überprüfst es ja anders als die. Die nehmen ja Statistiken, wie viele Fehlpässe sind dabei und alles so ein Kram. Von daher, keine Ahnung, ich gucke mir nicht so Noten an in der Regel, interessiert mich nicht, weil ich denke, das Auge sagt dann meistens mehr. Nee, war geil, aber Rüdiger ist ja generell, ich liebe den Typ, der ist so witzig auch. Meine Güte, der macht dauernd so absurde Dinge, gell? Also, weißt du noch, gegen den Frankreich-Spieler, wo er so komisch läuft auf einmal, den Ball hinterher, was als Meme wurde dann, weil er die Beine so hoch zieht. Das ist so ein witziger Mensch. Gestern auch in der Nachspielzeit, wie er am Boden liegt und dann so jubelt auf einmal komplett aus dem Nichts und auf den Boden haut. Und denkst du so, was macht der denn da?
Ja, ganz ehrlich, den möchtest du auch Universum, nicht als Gegenspieler haben, als Stürmer. Never ever. Der flüstert dir vorher, flüstert dir ins Ohr, Alter, das ist heute dein letztes Spiel.
Das heißt, der klebt auch an dir. Das ist so ganz schlimm. Ich glaube, du kriegst richtig Albträume, wenn du gegen Rüdiger gespielt hast. Der klebt an deinem Arsch und denkst dir so, oh Mann, lass mich in Ruhe, bitte.
Auch die Champions League-Duelle gegen Haaland waren ja geil, ne? Wie er dann immer an ihm ranklebt und ihm irgendwas ins
Ohr flüstert. Der ist auch einfach so witzig. Also einfach in den Aktionen, was er macht. Ich liebe Rüdiger.
Ja, überragend. Der ist wirklich geil.
Schlotterbeck hat auch ein gutes Spiel gemacht.
Krass. Ja, der hat aber auch ein, zwei Dinger dabei, wie immer. Das ist Schlotterbeck, ne? Der hat immer ein, zwei Dinger dabei. Ja.
Das ist das Ding. Deswegen wird er nie geliebt. Also von Deutschland. Das ist
aber gestern auch wieder. Der Pass nach da vorne für Musiala, das war so geil.
Ja, der hat immer Licht und Schatten, immer.
Das ist schon immer so, aber der kriegt es einfach nicht raus. Das hätte gestern das 0-1 sein können, weil er da wieder völlig nutzlos im 16er anfängt, da so komisch rumzutribbeln. Warum macht der sowas? Ich verstehe das nicht.
Das können sie halt ausnutzen.
Und dann ist es 0-1. Und das ist genau der Grund, warum du. Ey, ganz ehrlich, als Trainer ist das halt die Hölle, so jemanden zu haben wie Schlotterbeck im Team, glaube ich.
Ich denke auch, dass das nächste Spiel Tar wieder spielen wird, da bin ich mir relativ sicher.
Ja, sowieso, hat Nagelsmann gestern schon gesagt, und das ist auch richtig. Du kannst einen Schlotterbeck einfach, vor allen Dingen für K.O.-Spiele, ich sehe das absolut in der Liga, weil Schlotterbeck hat so viele Vorteile, aber du kannst halt fast sicher sein, dass Schlotterbeck dir, keine Ahnung, also so in jedem fünften Spiel einen Bock so reinschießt, dass du basically das Spiel deswegen verlierst. Das ist halt echt schlecht in deinem K.O.-Wettbewerb gefühlt. Also das ist, weißt du, in der Liga ist das nicht so schlimm, dann kriegst du halt mal ein Gegentor und notfalls machst du einen Unentschieden oder verlierst das Spiel, okay, aber dafür hat er dir die drei anderen gewonnen. Aber das ist halt im K.O.-Wettbewerb echt undankbar, solche Spieler zu haben und ich weiß nicht, warum der das nicht rauskriegt. Der ist doch gar nicht mehr so jung, der ist doch mittlerweile sehr erfahren. Warum muss der da wieder rumtribbeln? Das macht mich verrückt. Also sowas macht mich wirklich verrückt auf dem Niveau. Ich kenne das von der Eintracht, wir machen das dauernd in der Liga, das macht mich auch verrückt. Aber also jemand wie Tuta macht das ja wirklich auch nonstop, aber den will ich halt auch nicht in der Nationalmannschaft bei uns sehen. Also der ist doch Brasilianer, das ist vorteilhaft, aber es ist wirklich, ey, ganz ehrlich, also es ist wirklich toll, Schlotterbeck hat gestern ein gutes Spiel gemacht und das war ein super, super Ersatz und alles okay und es ist ja auch nichts passiert, aber boah, ey, das killt mich.
Hätten als die Fan wirst du, das Tor gemacht. Als Fan wirst du da verrückt, das kannst du dir nicht angucken.
Ich meine, weil es so unnötig ist, der kann den Ball einfach rausschlagen. Ist ja nicht so, dass die Dänen jetzt eine große Offensivpower hatten und du sagen, wir müssen mal den Ball halten. Er hat es eh wieder in 5 Minuten gehabt. Warum muss der da so komisch rumtribbeln? Vertribbelt der sich da im eigenen 16er genau vor Neuer? Also das ist wirklich, Neuer hat
übrigens ein schönes Spiel gemacht. Wollte ich gerade sagen. Neuer war auch gut. Also
wie gesagt, das ist jetzt auch kein großer Hate auf Schlotterbeck. Ich denke, das ist ein wirklich sehr, sehr guter Innenverteidiger, ne? Nur so nebenbei. Ich denke, der muss nur einfach diese Patzer rauskriegen. Ey, ganz ehrlich, ich habe so viele Patzer in meinem Leben von Schlotterbeck gesehen. Deutlich mehr, als ich hätte sehen sollen, weil so viele Schlotterbeck-Spiele habe ich nicht gesehen. Aber es sind deutlich zu viele Fehler, die in Erinnerung geblieben sind. Und gestern halt auch wieder, obwohl er ein gutes Spiel gemacht hat. Aber so Sachen, ach, das ist echt unangenehm, gell? Weil du einfach, ich weiß nicht, das ist auch, glaube ich, eine Vertrauenssache einfach irgendwie. Du kannst dem nicht richtig vertrauen. Also so als Spieler, als Mitspieler, weißt du? Ich finde das komisch. Du musst immer Angst haben, wenn der den Ball hat, dass er irgendeine Scheiße macht. Der kann auch sein, dass er den Pass auf Musiala spielt und der bereitet das 2-0 vor. Das kann genauso passieren, aber ich finde, du musst immer Angst haben bei ihm. Ich finde das sehr unangenehm, ihm zuzugucken. Ich hasse es, wenn er den Ball am Fuß hat, sagen wir es so.
Können wir ganz kurz über Neuer reden? Vor dem Turnier sehr kritisch gesehen, aufgrund der ganzen Patzer, die er gemacht hat. Bisher in der EM absolut fehler, bei der Euro absolut fehlerfrei. Gestern wieder ein paar gute Sachen gehalten.
Also fehlerfrei würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ich denke, die Schweiz hat da, der Ungarn war es, glaube ich. Aber ja. Er hat keine Fehler gemacht, die zu einem Tor führten bisher. Das können wir sagen.
Ja. Er wirkte früher souveräner, das glaube ich, kann man schon sagen.
Ja, das war in dem Alter auch vielleicht normal irgendwann und nach der langen Verletzung. Aber ja, er macht immer noch seinen Job aktuell, den er machen muss. Gestern war es auch wichtig, beim einen Mal raus gegen Jöllund.
Ja, ich glaube, letztlich ist es halt einfach so, also es ist halt ein Luxusproblem. Du hast einfach zwei Gott-Torwarte. Kannst du dich natürlich drüber streiten, aber es ist dann auch irgendwie nichtig.
Ja, ne, ist absolut okay. Ich denke, er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube generell, an ihm liegt es nicht aktuell. Muss man halt mal gucken, wenn, ich meine, kommt halt auch nicht so viel auf sein Tor, ne? Auch gegen die Dänen jetzt wieder. Ich meine, so viele Paraden waren es nicht, ne? Weil er kann nicht so viel halten, da kommt nicht so viel drauf, was natürlich sehr gut ist. Haben wir bisher jeden einzelnen Spieler dominiert, in einer gewissen Hinsicht, also rein vom Ballbesitz und von der, also wir lassen relativ wenig zu, finde ich. Das ist sehr gut.
Meint ihr, das erste Tor hätte man zählen können oder ist das auf jeden Fall
so? Ich habe da einen Anruf gekriegt und musste telefonieren und habe es ohne Kommentar gesehen und ich habe mich nur gefragt, warum dieses Tor nicht zählt. Ich habe da ehrlich gesagt nichts gesehen. Die Zeitlupe, die dann auch durch die sozialen Netzwerke ging oder die Szene zumindest, auch da hat man sich gefragt, was war denn da los? Was ist das Problem? Ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, dass es nicht gezählt hat, ehrlich gesagt.
Also ist ja ganz einfach, im Basketball darfst du es, im Handball ist es Sperren ohne Ball und im Fußball eigentlich auch. Also ich meine,
Kimmich hat... Ja, ist ein klarer Block von Kimmich. Und ich glaube, das Problem ist, dass Kimmich halt nicht nur da rumsteht, sondern er geht halt wirklich aktiv zum Mann. Das tut er halt einfach, er gibt ja wirklich mehr oder weniger einen Bodycheck. Und ich kann verstehen, dass es abgepfiffen wird. Aber sehr häufig wird es halt auch nicht abgepfiffen. Genau so Situationen, wie Nagelsmann danach auch sagt. Das ist halt relativ gängig, dass wir blocken mittlerweile im Fußball bei Ecken. Das passiert halt sehr oft. Das ist ja einstudiert. Ich denke, er macht halt einfach nur die Bewegung relativ unglücklich, sehr offensiv. Also sehr, sehr... Also der Schiri steht halt super nah dran, ne? Weil das ist wirklich... Das ist ja 3 Meter vom Schiri weg. Und er macht halt wirklich diese Bewegung hin. Und gibt halt so einen Check. Und ich glaube, wenn er einfach stehen bleibt, dann hast du genau das gleiche Ergebnis. Ohne Check und dann ist alles gut. Aber der Buddy-Check war, glaube ich, too much. Ich glaube, du kannst abpfeifen. Aber es gibt genauso gut viele Schiris, die nicht abpfeifen würden, denke ich.
Was ist mit Sané los? Ich weiß, dass du das kritisch siehst, die Kritik an Sané und viele, viele Trainer sehen ja auch was in ihm und bringen ihn immer. Ich meine, Nagelsmann ist ja nun ein ehemaliger Bayern-Trainer, da hat er ja auch mal wieder sehr oft auf Sané gesetzt. Aber immer wenn Sané reinkam, also ich sag's einfach jetzt mal ganz, ganz deutlich, meiner Ansicht nach, irgendwie hat Sané irgendwie jedes Mal enttäuscht.
Ich bin ein Sané-Hater. Ich würde
da noch
weit darüber hinausgehen. Also ich finde.
Ich finde, er ist egoistisch. Als gestern Füllko reinkam, habe ich zu meinen Jungs gesagt, da muss im Prinzip immer der Ball auf die linke Seite auf Raum, damit er eine vernünftige Flanke schlägt, die Füllko im Kopf verwerten kann, weil Sané wird nicht flanken. Und so ist es halt. Er geht halt immer ins Dribbling. Er ist sehr egoistisch, passt selten und wirkt dann auch immer so lustlos, wenn er rauspasst. Haben wir schon darüber gesprochen, das könnte das Özil-Syndrom sein, dass er immer so ein bisschen bocklos wirkt und so. Aber auch gestern wieder, also wenig gute Aktionen. Und gerade mit seiner unglaublichen Schnelligkeit, denkt man so, hätte da mal zur Linie gehen können und mal flanken, macht er halt einfach nicht, ne? Und ich weiß nicht, wie viele Chancen man ihm noch geben soll. Und dafür setzt du Leute auf die Bank, irgendwie, die gerade Lauf haben, die gut drauf sind. Ich meine, als Wirtz reinkam, hatte der in den 10 Minuten, die er gespielt hat, mehr geile Aktionen irgendwie als Sané im gesamten Spiel. Also wie arrogant und geil er dieses Tor macht, was da leider nicht zählt, Wirtz ist halt einfach ein anderes Kaliber. Also mich ärgert es auch mittlerweile.
Das zu vergleichen. Also, das ist halt einfach wirklich, ich weiß nicht, warum bist du so ein Fußballpopulist? Schlimm. ist wirklich schlimm. Also, es ist ja völlig absurd, jemanden zu vergleichen, der nach 80 Minuten reinkommt, frisch ist, gegen jemanden, gegen die Abwehrreihe, die das ganze Spiel gegen Sané und Co. spielen musste und gegen Havertz, was wir ja gerade schon ausgearbeitet haben. Deswegen sehen Füllkrug und Wirtz dann halt auch so extrem gut aus, weil die denen halt nicht mehr können. Also, es ist ja, ich meine, das ist ja wirklich logisch, ne? Also. Ich meine, die sind ja fertig und Wirtz kommt da von der Bank. Generell stehen die noch, die stehen auch noch 0-2, haben komplett aufgemacht hinten, da ist niemand mehr. Und jetzt sehen die gut aus. Ja gut, natürlich sehen die gut aus. Wie sollen die auch nicht gut aussehen? Ich meine, die laufen
ja nicht. Aber es geht jetzt um Sané irgendwie. Es geht um Sané und
ja, der klar, hat einen aber,
Punkt.
Ja. Sané sieht unglücklich aus. Sané, kannst du niemals die Motivation absprechen. Ich finde das ein Unding, was viele Leute machen, weil der rennt wie ein Geistesgestörter, der rennt jeden Ball hinterher, der gibt alles. Genau wie Musiala übrigens auch. Machen beide sehr, sehr gut, haben beide sehr, sehr gut gelernt. Sané ist halt nicht in Topform. Aber Nagelsmann, ich auch. Allerdings ist Nagelsmann Meinung, glaube ich, wichtiger. Denken, dass Sané sehr wichtig ist, dass wir den zum Laufen kriegen. Und deswegen gibt er ihm die Chance, weil wir niemand anderen wie Sané haben. Es gibt keinen anderen im Team. Deswegen weiß ich auch nicht, was für Alternativen da auf der Bank sein sollen. Das ist halt einfach ein anderes Spiel. Und jetzt ist ein ganz, ganz anderer Spieler als ein Sané. Wir haben nur einen Sané und wir haben auch in ganz Deutschland nur einen einzigen Sané, der das kann, was Sané kann. Musiala ist ein Tripler, das ist kein
Tempo. Was meinst du jetzt, sich gegen 3 Leute fest dribbeln und den Ball verlieren? Oder was meinst du jetzt genau?
Ja, also
das, drei das Leute macht er halt ständig. So, wenn,
ja,
wenn
und warum wird dann die ganze Zeit gedoppelt und getrippelt? Warum? Was denkst du? Warum machen die Spieler das dauernd? Warum
ja, aber was ist der Gewinn für unser Spiel? Also, weil es ist immer so, wenn Sané den Ball hat, zähle ich runter. 3-2-1 Ballverlust. So.
Ja, das stimmt halt überhaupt nicht. Also es ist halt einfach Populismus. Du kannst die Statistiken angucken, es stimmt halt einfach nicht. Man sieht halt so 3-4 Sachen als Fußballfan auf der Couch, während man Bier trinkt und Chips in den Mund stopft. Und dann siehst du halt 2-3 Sachen und es ist unglücklich. Ich sag nicht, dass er hier eine Note 1 verdient hat oder was auch immer, um Gottes Willen. Es ist wirklich unglücklich, was Sané da aktuell hinkriegt. Er kriegt halt das, was er eigentlich hinbekommt, an einem Außenspieler vorbeizuziehen, halt basically ihn komplett stehen zu lassen, so wie es ein Mbappe macht, so wie es ein Ronaldo lange gemacht hat und so weiter, das, was Sané kann. Das kriegt er halt aktuell nicht hin nach der Verletzung. Und dann kannst du natürlich weiter drauf rumhauen und kannst sagen, whatever, du bist der schlechteste Spieler der Welt, was ich auch schon gelesen habe. Ich glaube, wer war das? KuchenTV auf Dings? Warum habe ich KuchenTV eigentlich in meiner Timeline? Ich weiß es nicht. Der sagte, das ist der erfolgloseste, der Erfolg, der schlechteste Spieler, den Deutschland je hatte oder so. Das ist halt völlig absurd.
Ja,
das ist einer der besten Spieler, die wir je hatten. Und also zumindest in den letzten Jahren. Und der ist auch einer der Gründe, warum wir in den letzten Jahren noch irgendwas hingekriegt haben. Und ja, jetzt, die Deutschen müssen halt wen finden, auf den sie rumhacken. Dann hackt halt auf Sané rum, ist halt okay. Aber was Nagelsmann halt versucht ist, Sané wieder in Form zu kriegen, damit er in den wichtigen Spielen halt da sein kann. Kannst ihn halt auf der Bank verschimmeln lassen und 10 Minuten reinbringen. Aber ich denke, er weiß, wenn wir Europameister werden wollen, brauchen wir Sané in Form. Punkt.
Er ist jetzt dreimal eingewechselt worden, hat enttäuscht. Gestern durfte er, was ich auch...
Ja, das stimmt halt zum Beispiel auch überhaupt nicht. Das nervt mich so. Gegen Ungarn hat er halt nicht enttäuscht. Oder gegen Ungarn, glaube ich. Ich meine, gegen Ungarn hatte er basically einen Tor, mehr oder weniger. Der Torwart hält den halt einfach insane. Also wirklich absolut insane hält er den. Und er hat die Vorlage frei auf Kimmich. Und das alles in 20 Minuten. Also das stimmt zum Beispiel einfach gar nicht. Da haben die Leute auch gemeckert danach. Und keiner, also ich wusste zumindest nicht warum, weil sie halt einfach Sané haten wollen. Und gestern war es nicht schön. Nein. Allerdings muss man halt sagen, Musiala trippelt sich halt auch ständig fest. Nur so nebenbei. Hat dann aber halt auch seine Aktionen. Und die kriegt Sané aktuell halt nicht hin. Das ist halt so. Das stimmt. Aber so, ich meine, Musiala hat sich gestern 100% genauso oft festgetribbelt und den Ball verloren. Wie Sané. Das sieht halt nur keiner, weil der eine ist unser Goldjunge und Sané ist halt gerade der Clown, der durchs Dorf getrieben wird. Sané kommt durch eine Verletzung, der hatte die ganze Rückrunde mit einer Verletzung gespielt, der hat nicht die Form. Und ich glaube aber einfach, dass Nagelsmann denkt, dass wir Sané brauchen, um Europameister zu werden. Und ich glaube das auch. Weil ich glaube...
Ja, aber du hörst auch nicht die guten Podcasts, du hörst nur einen Nagelsmann-Podcast und dann erzählst du die ganze Zeit so einen Quatsch. Also
ich habe einen Nagelsmann-Podcast gehört, ich glaube nicht, dass er einen Podcast hat.
Ja, war Scherz, aber... Ich will trotzdem sagen, doch, es macht schon einen Unterschied. Also Sané macht schon einen Dribbler zu viel häufiger als die anderen. Und wenn er nicht fit ist, ist auch ein Argument, ihn nicht spielen zu lassen. Aber ne, ich sag auch nicht, dass es nicht so sein kann, dass der am Ende trotzdem eine entscheidende Rolle spielt. Mich persönlich hat er einfach mit seiner roten Karte dagegen Österreich vor ein paar Monaten ein bisschen verloren, weil ich das Gefühl habe, sowas geht gar nicht. Also ne, deswegen bin ich nicht so auf seiner Seite vielleicht, wie ich vielleicht einfach jemand anders mehr die Daumen drücken würde. So. Also deswegen gebe ich dir insofern recht, als dass ich vielleicht ein bisschen ungerecht bin. Aber er wirkt, also er macht einfach auch in diesen Situationen, in der die sonst da vorne so schön alle immer nochmal den mitlaufenden Mitspieler sehen, macht er das einfach ein bisschen weniger. Und das kann auch eine Stärke sein, wenn er dann schießt und ein Tor macht. Ne? Also natürlich ist das eine Qualität, aber das funktioniert bis jetzt nicht und deswegen sieht es bisher bei den anderen einfach überzeugender aus. Und ja, vielleicht schießt er am Ende das Tor zur Europameisterschaft, who knows. Aber bis jetzt ist es eher eine Schwäche.
Absolut. Natürlich ist er einer der schwächsten Spieler bisher, klar.
Ich kann mich erinnern, wie Sané unter Pep bei Man City gespielt hat. Und das war so unglaublich gut. Und seit er vom Pep weg ist, hat er diese Form irgendwie nie wieder erreicht. Finde ich. Auch beim FC Bayern nicht. Klar hat er dieses geile Tour gegen Real Madrid gemacht.
Hast du die Hinrunde der Bundesliga aber nicht mitbekommen, die Saison war?
Ja, ich fand
ihn... Noch überhaupt nicht verletzt war.
Ja, aber ich finde ihn einfach trotzdem nicht stark. Sorry.
Ja, die ganze klar, Liga kaputt Tore, geschossen.
Aber er spielt bei Bayern München irgendwie. Da hat er halt auch die Möglichkeit, irgendwie seine Dribblings zu machen und so. Ich war noch nie ein Sané-Fan. Ich finde den völlig overrated, ehrlich gesagt. Schon immer.
Ja.
Aber da sind wir dann einfach wohl nicht einer Meinung. Ist ja egal.
Nein.
Wie sehen unsere Chancen gegen Spanien aus?
Hey, wir spielen gegen Georgien. Was ist los bei dir?
Wie sehen unsere Chancen gegen Spanien aus? Also ich fand es
jetzt... Sorry, aber lass uns das kurz besprechen. Georgien gegen Spanien. Was gibt dir Georgien für eine Chance?
Keine. Weil Spanien, das beste Team bisher irgendwie bei der EM war, weil Spanien für mich der Top-Favorit ist, ich glaube bei den Buchmachern jetzt auch. Und weil Spanien die wahrscheinlich aus dem Stadion schießen wird. Spanien ist nicht Portugal.
Ja, okay, aber ich gebe denen 20%.
Ich gebe ihnen 10%.
15.
Ja, also wir gehen jetzt davon aus, dass der Favorit sich durchsetzt.
Ja, okay, fein.
Werden wir in der Form, wie wir gestern gespielt haben, gegen Spanien eine Chance haben?
Natürlich. Warum nicht?
Ja, ich halte Spanien auch nicht für so eine Übermannschaft.
Nein, die sahen auch einfach sehr, sehr gut aus jetzt. Ja, die hatten eine sehr schöne Gruppe, haben gut gespielt. Aber das wüsste nicht, warum die uns dominieren sollten. Die haben noch nicht gegen jemanden gespielt, der auf ihrem Level im Ballbesitz und Co. ist. Musst du halt gucken. Wer kriegt bessere Konter dann auch hin, weil das wird halt ein Auf und Ab eher werden. Ich denke nicht, dass Spanien uns an die Wand spielen kann und ich denke nicht, dass wir Spanien an die Wand spielen können. Also
das wird ein enges Ding auf jeden Fall, ne?
Das wird halt eher sowas wie Deutschland gegen Holland in der Regel, weißt du, so ein Auf und Ab, wo beide mit offenem Visier dann hoffentlich kämpfen. Ich glaube nicht, dass einer sich da reindrücken lässt. Das ist so ein typisches 55-45% Ballbesitzspiel für wen auch immer. Und das hatten ja beide noch nicht bisher. Und dann muss man gucken, wie gut ist die Verteidigung von Spanien wirklich? Die hatten bisher nichts zu tun. Dann kommt es halt auf die Chancenverwertung an. Spanien hatte eine sehr gute bisher, glaube ich. Wir eher geht so. Außer gegen Schottland, da war es gut. Wobei da auch nicht, da hätten wir auch 3-4 Tore mehr machen können. Das liegt halt an Havertz ein bisschen. Havertz muss ein bisschen mehr verwerten, wandeln. Aber auch andere. Also wir haben generell, lassen viele Chancen liegen, denke ich. Ich denke, Dänemark können wir gestern auch viel schneller zumachen. Ne?
Ja.
Das ist noch nicht das Beste. Wir haben keinen Klose vorne. Ich meine, wir hätten einen Füllkrug, aber...
Er passt halt nicht so ins Spiel, ne? Also zumindest nicht von Anfang an.
Ja, ja. Das ist halt...
Ich habe gestern, was Kramer, irgendeine Analyse gehört, der gesagt hat, ja, es wird darauf ankommen, also Deutschland will den Ball, Spanien will den Ball und wer am Ende den Ball hat, der wird dieses Spiel gewinnen, so nach dem Motto. Wir dürfen nicht zulassen, dass Spanien den Ball hat, weil die machen halt viel mit dem Ball so. Und ich hab halt echt Respekt vor Spanien. Und ich finde auch schade, dass wir so früh gegen die spielen. Also ich würde lieber gegen Frankreich, Belgien, England spielen als gegen Spanien, muss ich ehrlich sagen.
Ist aber wahrscheinlich das vorgezogene Finale, würden, glaube ich, nicht so wenige Leute unterschreiben.
Ja, mal gucken, weiß ich nicht. Also ich glaube auch, dass Frankreich irgendwie noch stärker werden wird jetzt in den K.O.-Spielen. Vielleicht haben sie auch alle so ein bisschen so, ach, Gruppe läuft schon. Ja. Also ich glaube, da werden noch einige Teams ihr wahres Gesicht zeigen. So, das ist dann vielleicht doch. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wir würden am nächsten Freitag, glaube ich, spielen gegen Spanien. Um 18 Uhr, glaube ich, sogar. Richtig, richtig früh.
Ja.
Von daher, ja. Ich bin sehr gespannt.
Vielleicht war Deutschland Schweiz auch das vorgezogene Finale und wir sehen es nochmal.
Ja, an der also
die Ich mag das auch nicht mit diesem vorgezogenen Finale, blablub. Ich denke, das kannst du alles noch nicht sagen. Ich denke, in der Gruppenphase sahen Spanien und Deutschland definitiv mit am besten aus. Aber ich würde nicht drauf wetten, dass einer von beiden unbedingt safe Europameister wird. Ich denke, da sind sehr viele gute Teams noch dabei. Frankreich hat auch so viel Steigerungspotenzial. England theoretisch auch, glaube ich nicht wegen Trainer, aber wer weiß. Frankreich definitiv. Niederlande ging so durch die Gruppe nur als Dritter, haben aber trotzdem ganz gut gespielt, fand ich. Dann hast du Österreich und Schweiz, die ich nicht 100% abschreiben würde, beide. Ich finde, die haben durchaus das Potenzial, dass die weit kommen. Und
vor allem, weil auch dieser Turnierzweig einfach schlechter ist. Ne? Die ganzen, also außer England, die irgendwie nicht performen, sind alle Top-Mannschaften auf der anderen Seite, ne? Abgesehen vielleicht von, ja.
Ja, also so wie du es halt siehst. Also ich finde das halt gar nicht so. Also ich weiß nicht, ob wir unbedingt so viel lieber... Also ich spiele nicht so viel ungerner im Halbfinale gegen Portugal wahrscheinlich als gegen Österreich oder die Schweiz. So viel schlimmer finde ich das nicht.
Weil du die so schlecht einordnen kannst, ne? Also gerade Österreich. Das Lustige ist
weil die einfach stark sind und weil Portugal also auch stark ist. Ah, natürlich, die sind schon immer stark.
Na klar, die sind alle stark. Aber
ich finde die halt genauso.
Das Interessante ist ja,
dass so man nimmt sich so die großen Nationen immer und sagt dann, ja, das wollen wir unbedingt dodgen. Aber ich denke, Österreich ist ein super unangenehmer Gegner aktuell, ja, total, ich ganz sicher, wie gesagt, dem ich durchaus zutraue, Europameister zu werden. Also nicht mit Top-Chance, nicht, dass es der Top-Favorit wäre, aber also wenn wir hier in zweieinhalb Wochen reden und Österreich Europameister ist, dann werde ich jetzt nicht, weiß nicht, werde ich nicht dann, sonderlich dann überrascht sein.
Bauen die dem Rangnick eine Statue in Wien wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich aber auch. Aber das ist jetzt nicht das Überraschendste, was ich je gesehen hätte. Das war Griechenland. Und ja, war bei der Schweiz ein bisschen überraschender. Ich glaube nicht, dass die genug haben. Ich glaube nicht, dass sie genug schaffen. Aber Schweiz kann ich auch durchaus vorstellen. Schon
vor Halbfinale Schweiz gegen Österreich. Wie cool wäre das denn eigentlich?
Absolut. Ja. Und dann hast du einen davon im Finale und ruckzuck ist das so. Und dann, also das ist nicht unwahrscheinlich. Also es ist nicht das Wahrscheinlichste der Welt, aber ich finde es auch nicht so unwahrscheinlich, dass das so passiert, ne? Und wie gesagt, Portugal mit ihren Oldies auch immer gefährlich, warum nicht, ne? Aber ja. Die würde ich lieber haben. Also ich spiele, also vor allem als Deutschland spiele ich deutlich lieber gegen Portugal als gegen Österreich.
Weil wir gegen Portugal immer gewinnen irgendwie, das ist schon Tradition, ne?
4-1, ja. Selbst wenn wir scheiße sind, letzte EM ist egal, die Portugiesen schießen wir ab. Das ist das Letzte, was wir drin haben. Ja. Das ist krass, ich weiß auch nicht. Vor allem immer 4 Tore irgendwie gefühlt, oder? Es sind immer 4-5 Tore, das ist krass.
Ja. Keiner weiß, aber interessant ist ja auch, erinnert euch daran, letztes Gruppenspiel, Österreich gegen Niederlande, 3-2, das war ein unfassbares Spiel, vielleicht das spannendste Spiel dieser EM. Und wenn die beiden ihre Erstrunden, also ihre Achtelfinals gewinnen, spielen sie wieder gegeneinander. Dann hast du quasi das Rückspiel. Das wäre auch nochmal interessant. Also ja, die EM hat, glaube ich, noch viele coole Spiele zu bieten. Bin ich mir sicher.
Das ist halt auch nicht eindeutig, ne? Also Österreich hat das jetzt gewonnen. Sabitzer war ja auch ein Gott. Krass. Ja. Richtig geil. Aber
auch der Bremer, wenn ich das hinzufügen darf. Ja.
Schmied?
Yep.
Ja, der war alle
Kopfballtor.
Geil.
Also, der 1 Meter mal macht ein Kopfballtor.
Das ist einfach ein geiles Team, was die Österreicher da um Rang gebaut haben. Und ich würde die durchaus mit in den Favoritenkreis jetzt aufnehmen. Also fast alles, was da jetzt noch rumfliegt, ist aus meiner Sicht in der Lage zu gewinnen. Also jetzt Slowakei, Slowenien und so, die fliegen jetzt wahrscheinlich alle, ne? Jetzt im Achtelfinale noch, würde ich schätzen. Ich denke, die Türkei hat keine Chance gegen Österreich,
to be honest. Glaube ich auch. Glaube ich auch, ja. Und Çalhanoğlu ist ja auch gesperrt auch noch, ne? Das heißt, der beste Spieler ist nicht dabei. Ja,
der hat die Gelbsperre. Und ich glaube, im Viertelfinale, wenn das so ansatzweise so ausgeht, wie man es erwartet, da werden nur noch Favoriten da sein. Und ich glaube, dann gibt es kein vorgezogenes Finale, sondern da gibt es einfach, jedes Spiel ist jetzt ein Finale und zwar für jedes Einzelne. Und
ich wollte ja nur Steve beipflichten, dass die Spanier und die Deutschen bis jetzt am stärksten aussahen. Und das
ist ja auch okay. Und das ist natürlich auch ein undankbarer Gegner. Spanien hätte ich jetzt auch nicht gerne. Ich hätte lieber Portugal oder irgend sowas im Viertelfinale.
Portugal komplett free, Junge.
Oder halt auch sowas. Ich hätte auch lieber Holland, glaube ich. Die Niederlande hätte ich auch lieber, aber die sind halt alle im anderen Trier. Ist halt so. Aber da muss man halt so einfach durch. Also, das ist halt generell, ich finde das, ist halt egal, wenn du Europameister werden willst. Und das ist, denke ich, unser Ziel an dem Punkt. Musst du eh jeden schlagen.
Und im Viertelfinale hast du auch einfach keine Graupen mehr. Das ist halt einfach so. Ja.
Aber nicht bei einer EM. Du musst unbedingt den Podcast nachholen.
Ja. Nicht bei einer EM. Sag mal,
habt ihr das gestern mitgekriegt von diesem Katari, von diesem Twitter-User, der schon bei der WM immer irgendwie, wie nennt man das, PR gemacht hat für sein Land und die Deutschen immer irgendwie kritisiert hat und dann auch diese Lüge von wegen Özil wäre aus der Nationalmannschaft geschmissen worden, weil er Moslem war und solche Sachen immer schön vertreten hat. Der hat gestern irgendwie auf Twitter ich habe ihn jetzt gebannt, weil ich das Gelaber nicht mehr ertragen kann und ich bann wirklich Leute auf Twitter sehr, sehr, sehr selten. Hat gestern angefangen, hat die Regenbilder von Dortmund gepostet, so nach dem Motto irgendwie, sowas hättet ihr bei uns nicht gehabt, Regen, und dann hat er irgendwie mehrere Bilder gepostet, irgendwie von, wie diese geilen Dänen dann in diesem Schauer stehen und tanzen. Und du dir nur als Europäer denkst, ey Leute, ey, ganz ehrlich, diese Stimmung und diese Atmosphäre und diese Fanleidenschaft, die werdet ihr in 1000 Jahren nicht irgendwie in Saudi-Arabien oder Katar oder sonst wo bekommen. Wie kann man sich darüber dann lustig machen, weil es da mal geregnet hat irgendwie. Das Turnier ist doch mit Katar überhaupt nicht zu vergleichen. Diese ganze Fanliebe und diese coolen Schotten und so. Und dann in Katar die bezahlten Fans, dass er sich für sowas nicht so schade ist und das einfach auch wahrscheinlich nicht greifen kann und nicht greifen will, wie geil das Turnier ist. Und das ging ja dann
einfach euch alle aufzuregen und ihr bringt alle drauf an.
Kann auch sein. Wie gesagt, ich habe jetzt geblockt. Ich will mich da gar nicht mehr drüber aufregen, weil das so ein Affe ist. Aber viele haben ärgert einen halt, weil das halt so ein schönes Turnier bisher ist und alle Nationen, die daran teilnehmen, halt unglaublich viel Spaß haben mit den Fans und den Fanmeilen und sowas wie 2006 halt einfach irgendwie ein Turnier in Deutschland immer gut ankommt. Ich meine, die Schotten sind alle weggegangen, haben gesagt, das war der beste Gastgeber aller Zeiten. Und ja, das machen die halt auch nicht ohne Grund. Und wir haben die Schotten ja auch ins Herz geschlossen, ne? Vielleicht ist die nächste EM Deutschland und Schottland.
Ja, diese Schottenliebe verwirrt mich, aber ist schon okay. Die sind ja lustig. Ich finde das nicht so schlimm. Soll der Katari halt. Ich meine, es ist ja auch ein lächerliches Stadion. Wieso regnet es da rein? Also nicht, warum regnet es da rein von oben? Das ist kein Dach, das ist schon klar, aber warum ist der Abfluss ins Stadion rein. Das finde ich immer noch sehr weird, was die Dortmunder da gebaut haben. Da kann man halt
ich habe gedacht, das wird gar nicht mehr wieder angepfiffen. Ich war total erstaunt, als sie sagten, ja, es geht jetzt weiter. Ich habe gedacht, der Platz wird abgesoffen sein. Ich war total überrascht.
Nee, das mit der Drainage sollte eigentlich klappen. Es war jetzt ja auch nicht zu lange, ist ja nicht so, dass es 3 Tage durchgeregnet hat. Ja. Also wenn das den Schauer, das ist natürlich ein harter Schauer, aber wenn es den nicht aushält, dann haben sie auch was falsch gemacht. Mich wundert es nur, warum in diesem Stadion es reinregnet von den Dächern. Das
ist aber bei der Allianz Arena auch so. Als wir gegen Ungarn, Papa und ich, bei der letzten EM waren, da gab es auch so einen Schauer während des Ungarn-Spiel und wir sind so pitchnass geworden.
Hängt aber ein bisschen
vom Wind ab. Ja, ja, weil wenn du
Nein, hast, das hängt nicht vom Wind ab. Nein, ich rede ja nicht von dem, was oben reinkommt. Ich rede davon, das Regenwasser, was sich auf dem Dach sammelt, das fließt ach, das ja einfach du? In das Stadion. Warum? Warum fließt das denn nicht draußen? Warum machst du denn nicht, warum ist denn da nicht einfach ein paar Regenrinnen, die nach draußen führen und oder halt anders bauen, dass es halt abgeneigt nach außen und nicht nach innen? Das ist ja ganz komisch. Also in jeder Ecke gestern einfach rein. Also das ist ja wirklich, war ja Wasserfälle. Ins Stadion, das ist doch komisch. Warum denn ins Stadion? Baut man das nicht anders? Ich weiß nicht. Ich bin kein Architekt, aber das kommt mir falsch vor.
Ja, stimmt schon. Aber
ich meine, es ist, Glück, es ist halt in allen 4 Ecken fließt es halt in das Stadion. Also vom Dach. Das ist doch sehr mysteriös gemacht. Man würde es doch nach außen umlenken. Das kannst du ja machen. Also ist ja nicht das Problem. Das sind ja wirklich die Rinnen sozusagen, die nach innen gehen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber also, ich meine, die Dänen hatten Spaß. Das ist einfach eine integrierte Duschfunktion.
Das ist auf jeden Fall eine der Szenen dieser EM. In den Zusammenschnitten wird wahrscheinlich diese Szene auftauchen.
Ja, cleverer Architekten, dafür haben sie es
gebraucht. Habt ihr das mit dem Kletterer mitgekriegt irgendwie? Nach der Regenpause hat der Schiri die Kapitäne zu sich geholt und hat dann auf die Decke gezeigt. Alle haben an die Decke geguckt und Maris sagte dann irgendwie, ja, die haben einen großen Penis ausgerollt auf dem Plakat. Aber in Wirklichkeit war das so ein Kletterer, der da hochgeklettert ist. Irgendwie, es gibt ja diese Kletterszene auf YouTube, die ungesichert auf irgendwelche Türme oder so klettern, dann Fotos davon machen oder Videos. Und das war wohl so einer. Und der ist da hochgeklettert und hat gefilmt und Videos gemacht. Und irgendwann gab, ich glaube, nach Abpfiff irgendwie kam dann das SEK mit einem Hubschrauber und hat ihn da runtergeholt. Nur so als kleine Randanekdote, falls man sich gefragt hat, wo gucken die hin? Das wurde ja gestern nicht aufgelöst. Ja. Bei uns gibt's halt schön, Infos zu allem, gehabt. Ne? Ja.
Der besser hat da, als ein Vierzer. Soll er mal auf dem Dach rumstehen.
Ja. Hm. Oh, nur ungesichert, wenn der da runterfällt, ey, holler die Waldfee, naja. Was passiert, wenn wir gegen Spanien ausscheiden sollten?
Dann sind wir nicht mehr im Turnier dabei, Steve.
Ah, okay.
Ja,
dann wird, ist vorbei. Wird die deutsche Öffentlichkeit wieder auf der Nationalmannschaft rumtrampeln und sagen, ja, Nagelsmann raus und war alles scheiße und wie das gerne gemacht wird, wenn da mal so ein, in Anführungsstrichen, enttäuschendes Ende kommt? Ist also, das wahrscheinlich? Ich find, das tun sie oder?
Jeder Spieler, der mal nicht das perfekte Spiel hat, der wird eh schon totgetrampelt. Von daher, ja, werden sie. Bin ich sehr sicher. Das ist, glaube ich, heutzutage auch anders als früher. Ich glaube, sowas wie 2006 ist fast gar nicht mehr möglich. Also, damals gab's noch nicht, damals haben die Leute noch nicht ihre Bestätigung über Social Media bekommen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr möglich. Ja, die werden flamen ohne Ende. Die flamen jetzt ja schon nonstop. Nach dem Semi-Patzer von Neuer haben sie Neuer wieder geflamed. Nach das nonstop auf Twitter. Ich glaube, das ist eine Minderheit. Das ist nicht die Masse. Ich glaube, die Masse guckt einfach so. Aber
gerade diese rechte AfD-Verschwörer-Bubble irgendwie haben ja,
aus. Die gucken ja
das Wort Bundmannschaft kreiert, ne, und wünschen Nationalmannschaft auch, dass sie früh ausscheiden und so.
Ja,
und dieser furchtbare AfD, wie heißt er nochmal, Gral?
Vergiss es doch, diesen ganzen Kram, ist doch egal. I don't care.
Okay.
Das, also ich weiß, das ist doch wirklich so dumm. Habe ich wirklich, also wie Entler sagt, ja, es gibt ein paar Leute, die irgendeinen Schwachsinn schreiben auf Twitter und ist mir aber egal. Also ich meine,
die rede ich jetzt gar nicht, die habe ich schon gar nicht mehr, die zähle ich gar nicht mehr zur Bevölkerung dazu, die habe ich gar nicht, komplett aus meinem Kopf raus, die sind also mir weißt völlig du, egal. Also.
Ich fahre hier meistens vor den Spielen halt irgendwie zu Freunden mit dem Fahrrad durch Berlin und es sind einfach alle am Party machen. Also
ja,
ich das hört auch nicht auf, wenn Deutschland raus ist. Also ne, dann gehen die Leute trotzdem zur Fanmeile und gucken sich ein Spiel an und machen da Party. Ich treffe auch, wenn ich nachts um 2 nach Hause fahre mit dem Fahrrad, sehe ich da Leute mit Italien-Trikot immer noch rumlaufen und nicht etwa, was weiß ich, keine Ahnung, Scheiben einschmeißen oder so, sondern trotzdem eine gute Zeit haben.
Ja, aber darum geht's ja nicht. Also, dass sie eine gute Zeit haben, das ist Sommer, was sollen sie tun? Sollen sie jetzt weinend daheim hinlegen? Also, das
nee, ja, aber ich sage ja eben, es geht ja einfach darum, dieser Hass, der ist da einfach irgendwo drin in normalen Leuten, die auf der Straße rumlaufen. Das ist in keine
ja,
Ahnung.
Ja, nein, aber das ist ja was anderes. Die Frage war ja, wie ist die generelle Resonanz auf das Ausscheiden?
Ja, das ist
fair. Werden wir ihnen was vorwerfen oder nicht?
Nee, wir können das über das Thema können
ja
wir reden.
Ja nichts damit aber zu tun. Die Leute können ja trotzdem auf Twitter posten, was sind das alles für Scheißspieler? Wieso spielen die für unser Land? Die sind doch voll Kacke. Und danach
gehen
sie
auch
zur Fanmeile, ne? Und feiern dann halt, was weiß ich, die Österreicher, weil sie
nee, ich sag nur, so schwachsinnige Narrative von Kra oder so will ich, hab ich keinen Bock.
Nee, ich auch nicht. Aber wie gesagt, die nehme ich auch gar nicht mehr. Das ist mir auch echt völlig egal. Also, was alles mit Reichschild und Co. in Verbindung gebracht wird, das ist mir wurscht. Die sollen machen, was sie wollen. Das
aber über die Bewertung absurd der Mannschaft können wir gerne reden. Und also, da würde ich jetzt für mich selber sagen, also ich bin da jetzt noch so ein bisschen schwankend. Also ich finde, also im Sinne von, also hat es mich komplett überzeugt oder finde ich es bis jetzt nur ganz gut? So. Und wenn sie jetzt relativ sang- und klanglos ausscheiden gegen Spanien, hätte ich vielleicht wahrscheinlich am Ende das Gefühl, naja, ist ein ganz guter Entwicklungsschritt gewesen. Hoffentlich wird es bei der WM besser, aber schade, dass Kroos dann nicht dabei ist. Das wird dann schwierig oder so in der Art.
Schwieriger aber, auf jeden Fall, ne?
Aber also haten würde ich natürlich nicht. Insofern, ja. Ich meine, ne, also ich hätte jetzt erstmal von dem, wie ich sie bisher gesehen habe, das Gefühl, sie können sich ganz gut schlagen gegen Spanien, wenn sie nicht irgendwie unglücklich direkt 2-0 hinten liegen oder so, dann hätte ich das Gefühl, es wird immer ein spannendes Spiel und dann wirst du nicht haten. Erstmal so. Dann passiert sicherlich, was Endley sagt, ne? Also dann ist derjenige, der das Tor verschuldet hat oder so, wird dann natürlich, ne? Insbesondere an den Twitter-Pranger gestellt, also klar, aber das ist halt auch natürlich idiotisch.
Ja, völlig idiotisch. Wenn es ein ausgeglichenes Spiel wird, die normale Reaktion wäre zu sagen, jupp, gut gemacht, was soll's, gegen Spanien kann man ausscheiden. Ich glaube, viele verstehen immer nicht, dass die anderen Nationen auch gewinnen wollen. Ich habe immer das Gefühl, dass sie das nicht verstehen und dass die auch Spieler haben und so, ne? Das ist immer so, die haben da nicht genug gewollt oder so. Das ist so ein Schmarrn. Letztens hat, wer war das? Einer der Wagner-Brüder, glaube ich, der war in der Sportschau.
Ja, das
war mit Kramer, wo er gesagt hat, die Glücksdynamik. Hat er gesagt. Und es ist ja wirklich so, gerade im Fußball, noch viel mehr als im Basketball. Im Basketball gibt es auch ein bisschen Glücksdynamik, wie er es getauft hat. Aber im Fußball, im Low-Scoring-Sport, ist es ja noch viel härter. Ich meine, überlegen wir uns einfach nur das gestrige Spiel. Wir können halt genauso gut ausscheiden. Der Däne steht einen Millimeter weniger im Abseits, weißt du? Also wirklich ein Millimeter, das ist ja wirklich nicht mehr. Und der andere hält, das ist der gleiche lustigerweise, der gleiche Däne, hält seine Hand dann nicht so doof hin. Und dann stehen wir 0-1 da, zum gleichen Zeitpunkt, wo wir eigentlich 1-0 stehen. Genau das gleiche Spiel. Und das ist ja ein riesiger Unterschied. Wer weiß, ob wir dann das Tor noch reinkriegen, wenn die anfangen zu mauern. Kann immer passieren, haben wir gesehen bei PSG gegen Dortmund und so weiter. Ne? Und dann sind wir raus. Und dann ist die Stimmung im Land für immer für den Arsch, fußballtechnisch wieder. Und sagen, ach, war ja eh klar, die deutschen Achtelfinale schaffen die doch nicht mehr. Und das ist halt der große Unterschied im Fußball. Es ist sehr viel Glück dabei, gerade in so Wettbewerben, wo es um ein Spiel geht, nicht eine ganze Saison, ein einziges Spiel. Da muss einer einen schlechten Tag haben. Weißt du, ich meine, nur um auf das Spiel gestern zurückzukommen. Was ist, wenn Schlotterbecks komisches Semi-Tripling im eigenen 16er reingeht und das Abseitstor auch zählt? Ja, dann steht es auf einmal 0-2. Das ist genau das gleiche Spiel. Ansonsten haben wir trotzdem noch gut gespielt. So gewinnen wir 2-0, so hätten die Dönen vielleicht 2-0 gewonnen. Ja. Und das macht halt einfach einen großen Unterschied. Das sind ganz, ganz kleine Nuancen, ganz minimale Entscheidungen, die da häufig den Unterschied machen. Und das sind halt alles Profis. Ist ja nicht so, dass wir da gegen irgendwelche Dorfclubs spielen. Und wenn die Spanier kommen, die einen ähnlich guten Kader wie wir haben, finde ich, und wenn das ein gutes Spiel wird, dann kann ich mit einer Niederlage und einem Sieg leben. Das können aber viele andere halt nicht. Viele sagen dann halt, wir müssen das gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, haben sie es nicht gewollt. Und Nagelsmann ist ein schlechter Trainer. Und Sané ist sowieso immer kacke gewesen, auch wenn er gar nicht gespielt hat vielleicht.
Wir sind jetzt im Viertelfinale. Ne? Wenn man überlegt, wo wir herkommen. Ne? Das heißt, die letzten drei großen Turniere nicht mal die Gruppe überstanden. Also ich sehe das schon als Erfolg. Vor allen Dingen auch, wie sie gespielt haben, wie sie präsentiert haben. Wir haben viele, ja. Wir sind zwar der älteste Kader der Europameisterschaft, aber wir haben auch viele, sehr viele junge, vielversprechende Spieler. Von daher sehe ich das jetzt schon positiv, selbst wenn wir gegen Spanien ausscheiden sollten.
So. Ja, wenn es halt eine Demütigung wird oder so, was ich nicht glaube, dann kannst du natürlich kritisieren. Aber wenn es ein knappes Aus wird, dann am Ende ist das, wie gesagt, die Glücksdynamik. Ich denke wirklich, dass viele solche Spiele einfach auf Glück ankommen. Du sagst dann halt sowas wie guck dir Argentiniens Weltmeisterschaft an zum Beispiel, ne? Ich meine, das ist doch Glück. Ist doch nicht so, dass Messi das gewonnen hat alleine. Ist doch nicht so, dass das Argentinien gewonnen hat. Wenn Colomani den letzten Schuss reinmacht, ist Frankreich Weltmeister. Das liegt an einer einzelnen Person, an einem einzelnen Schuss, weißt du? Danach liegt nochmal am Elferschießen, by the way. Also, das sind so Sachen im Fußball, gerade bei WMs, EMs, da ist viel, viel Glück dabei aus meiner Sicht. Und jetzt, wenn wir gegen Spanien kommen, Ich hätte lieber Georgien, also von daher, Georgien nehmen wir auch, aber wenn wir gegen Spanien kommen, dann denke ich, wird das ein schönes Spiel. Ich hoffe, es wird ein schönes Spiel, ein offenes Spiel und dann entweder klappt's oder es klappt nicht. Und wenn wir gewinnen, sind wir wahrscheinlich Favorit. Mit Favorit zumindest, mit Frankreich immer noch. Ich denke, Frankreich
ist stark. Genau, und dann wahrscheinlich im Halbfinale gegen Frankreich. Das wäre auch ein schönes Spiel. Hätte ich Bock drauf.
Und dann im Finale gegen Österreich.
Irgendjemand, nachdem sie gegen Niederlande gewonnen haben, schrieb ein Österreichs Community-Mitglied, ey, wir sehen uns im Finale. Fand ich cool. Ja, warum nicht? Warum nicht? Deutschland gegen Österreich.
Österreich hätte jetzt einen lustigen Weg, oder? Wenn sie jetzt, wenn sie jetzt weiterkommen, dann hauen sie Niederlande raus, dann Schweiz, dann Deutschland. Dann haben sie basically alles, was auch nur ansatzweise deutschsprachig ist, rausgehauen. Ja, lustig. Ich werde
Rangnick, die einfach mal ich finde den Rangnick in kleineren Mannschaften einfach besser. Bei Man City, bei Man United, wo er kurz Trainer war, das hat überhaupt nicht funktioniert. Damals bei Hoffenheim hat er die quasi hochgeführt von der, ich weiß gar nicht, von der dritten Liga in die erste oder war er erst in der zweiten dabei. Also der ist sehr, sehr gut mit Leuten, also mit nicht so großen, sagen wir mal einfach mit Top-Teams.
Vielleicht ist er ein guter Fußballtrainer und nicht so sehr ein Politiker.
Ja, das kann sein. Wie dem auch sei,
ja, aber das weiß ich auch gar
es hat
nicht.
Ja einen also Grund. Es hat ja einen Grund, dass er geklappt. Ja, das stimmt, hast du total recht. Aber das, ich meine, musst du dir vorstellen, der hat ein Angebot von Bayern München vorliegen, hat es abgelehnt, weil er irgendwie mit dieser Aufgabe in Österreich irgendwie cool ist. Das musst du erstmal machen und das spricht auch total für ihn, finde ich. Und ich gönne den Österreichern wirklich, dass sie weit, weit kommen. Ich mag Österreich, wir haben viele Community-Mitglieder, aber auch aus der Schweiz. Von daher drücke ich, das ist in Deutschland ausgedrückt, ich den beiden noch die Daumen, dass sie weit kommen.
Ich halt auch immer zu denen. Das ist ja die DACH-Region basically. Keine Ahnung. Ich habe nichts gegen die Schweizer und die Österreicher, wenn die gewinnen. Also gegen uns nicht, aber gegen alle anderen dürfen die gerne weit kommen. Und Österreicher ist ein sympathischer Club. Das sind ja auch viele Bundesligaspieler einfach. Freut sich ja auch für die.
Romano
Schmidt, teilweise kannst du die auch gar nicht auseinanderhalten. Also wenn du mich gefragt hättest vor der EM, ob der Romano Schmidt jetzt Deutscher, Österreicher, Schweizer ist, hätte ich dir nicht sagen können. Keine Ahnung.
Hauptsache,
was soll ich das wissen? Ja, also ist doch richtig. Ist ja am Ende des Tages auch relativ Latte. Und also ich mag die. Das ist gut. Ich hoffe, dass Österreich weit kommt. Schweiz darf auch gerne weit kommen und wir dürfen auch gerne weit kommen. Aber wenn es gegen Spanien zu Ende ist, wie gesagt, ich bin ja da nicht so wie andere.
Halbfinale Schweiz-Österreich wäre schon geil irgendwie. Ich könnte auch gar nicht sagen, wer da der Favorit ist. Sind beide einfach gut.
Ich glaube Österreich. Österreich würde ich ein bisschen höher werten.
Ja, nach dem geilen Holland-Spiel halt, ne? Aber Schweiz ist auch stark. Also
man muss sagen, dass Österreich noch Alaba fehlt, ne? Das vergisst man immer so gerne. Ja, ja. Das ist einfach einer der besten Spieler der Welt fehlt einfach.
Ja.
Ich glaube, den Schweizern passiert hinten weniger. Ich glaube, die Schweizer gewinnen das.
Naja, die haben halt keinen Alaba, die Österreicher, der ist leider verletzt.
Sie müssen noch so kleine Teams wie Holland, Belgien, England aus dem Weg räumen. Von daher, mal schauen. Aber scheint alles möglich zu sein bei dieser EM. Gut, ihr Lieben, ich möchte zum Abschluss, wir sind jetzt schon wieder fast über die Zeit, möchte ich noch ganz kurz über Filme und Serien reden. Es gab diese Woche keine House of the Dragon Folge. Ich habe die ganze Woche geguckt. Ich denke, was ist denn los?
Was? Natürlich gab es die zweite Folge. Hä?
Hä? Ich habe mir extra Sky abonniert. Das gab eine zweite. Aber wieso wurde mir die denn nicht angezeigt? Bin ich bescheuert?
Offenbar, ja.
Und ich habe mich so darauf gefreut und mich gewundert, warum ich die nicht gucken konnte. Das gibt's doch nicht. Ich hab gestern Abend noch geguckt. Ich sag so, wir wollen im Podcast darüber reden. Du musst auf jeden Fall die Folge noch gucken. Und die war gestern nicht da. Da gab's nur eine Folge.
Aber das finde ich so gut, weil ich will da gar nicht drüber reden, weil ich habe noch nichts gesehen.
Aber ey.
Richtig so.
Bei mir ist eine Folge nur, zweite Staffel. Ich schwör.
Keine Ahnung, was du da treibst, aber.
Ist das vielleicht irgendwie noch nicht übersetzt oder so? Also das, oder?
Nee, hatte sie ja. Also ich finde es sehr strange. Okay, also, scheiße. Ja, dann bin ich leider nicht vorbereitet.
Ist genau der gleiche Release-Schedule wie Game of Thrones. Das ist auch genau der gleiche Slot, basically. Das kommt jedes Mal um Montag 3 Uhr bei uns.
Seltsam.
Außer es ist Feiertag oder so, aber also ich habe ganz normal die zweite Folge geguckt, von daher.
Ja, gut, dann lass
uns das Woche. Außer ich habe angebildet, wer weiß.
Ja. Ich wollte aber einen Filmtipp geben. Das ist ein Film, den ich schon sehr lange sehen wollte und den habe ich jetzt endlich geguckt. Und zwar The Iron Claw. Das ist ein Must-See-Film für alle Wrestling-Fans. Und ihr wisst ja, ich habe es ja früher im Fernsehen kommentiert. Ich bin seit WrestleMania 5 Wrestling-Fan, also seit 1998 quasi. Oder 90, ich weiß nicht. Also das ist so eine nicht endende Soap, die man sein Leben lang verfolgt.
Und The Iron Claw handelt von den sehr, sehr berühmten Van Erichs. Das war irgendwie eine Familie, die sich dem Wrestling zugewandt hat. Und es galt lange, die Familie galt inoffiziell immer als verflucht, weil die einfach sehr viele Schicksalsschläge hatten. Die halbe Familie hat sich irgendwie selbst umgebracht. Und in diesem Film wird halt auch dargelegt, warum das so war, dass halt so ein ihr wisst schon, was ich meine, Vater diese Familie halt so ein bisschen getrieben hat dazu, immer die Besten zu sein. Ähnlich wie man das von vielen Leistungssportlern hört, die quasi eine Legacy haben, wie zum Beispiel der Vater von Steffi Graf, der sie auch in frühester Zeit auf dem Tennisplatz gezerrt hat und sie quasi dazu getrieben hat. Und ja, also hinter diesen Weltstars steht dann immer auch Eltern, die teilweise nicht immer relativ gnadenlos waren. Und diese Wrestling-Familie war das auch so, ne? Also der war selber Wrestler und hat seine Kinder dann irgendwie dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht, in dem Film kam es nicht so rüber, als hätte sie gezwungen, aber für die war es ganz normal, auch Wrestling zu machen. Die ganze Familie, es waren, glaube ich, 4 Brüder oder 5. Der 5. hat sich relativ früh das Leben genommen, der Älteste. Und diese 4 waren dann übrig und die haben halt das Wrestling, ja, wie soll ich sagen, revolutioniert. Teils war die erste Promotion in den USA, die irgendwie landesweit zu sehen war im Fernsehen, also die Promotion von dem Vater dann. Und die haben über Jahrzehnte haben die irgendwie alle Titel gewonnen und so weiter. Und am Ende hat es dann auch einer, ihr kennt den noch, irgendwie die alten Wrestling-Fans kennen noch den Texas Tornado in der WWE, haben dann den NWA-World-Titel, der unglaublich viel Prestige hatte, zu dieser Zeit gewonnen. Und einer nach dem anderen haben sich dann umgebracht. Der erste war dann irgendwie, wurde viel zu früh in den Ring gebracht und ist dann da böse gefallen und war dann so, hatte dann irgendeine, ja, er war dann, also er redet dann ganz anders, also er hatte irgendeine Behinderung danach und kam damit nicht klar, weil der Vater schon wieder darauf gedrängt hat, dass er wieder in den Ring zurückkommen soll, hat sich das Leben genommen. Der zweite, der Texas Tornado, war dann irgendwie unter Schmerzmitteln, weil er dann beim Motorradunfall seinen Fuß verliert, sich dann so eine Machete dran macht und unglaubliche Schmerzen hatte dann, aber trotzdem, ne, weil der Vater sie so gepusht haben, wieder in den Ring ging und dann von der WWE irgendwann, also damals noch WWF, gefeuert wurde und sich dann auch das Leben genommen hat. Also ganz furchtbare, tragische Geschichte, aber basiert alles auf einem realen Hintergrund und ist ein schöner Film, wer sich für Wrestling History interessiert. Auch hochkarätig besetzt mit Zac Efron, mit vielen Gesichtern, die man einfach schon kannte. Und also ich weiß, dass wir viele Wrestling-Fans zumindest in meiner Community haben. Falls ihr noch nicht geguckt habt, guckt ihn mal. Der ist wirklich grandios und auch furchtbar und teilweise wirklich auch schwer zu ertragen, eben weil man dieses Leid dieser Jungs halt mitbekommt. Eine ganz große Empfehlung von mir. Iron Claw heißt der Film.
Ich kann es leider nicht mehr gucken. Ich wurde gespoilert. Alle tot.
Ja, aber es ist noch viel mehr als das. Also, dass die alle sich umgebracht haben, das wusste man ja schon vorher. Also, das ist kein großer Spoil.
Wo guckt
es geht man mehr, das? Das guckt man auf Sky.
Okay.
Und wahrsclich auch noch. Ich
habe übrigens einen Screen geschickt von meinem Wow, nur so nebenbei.
Von deinem Wow.
Ja, ich verstehe nicht, wie du das nicht sehen kannst.
Ich sehe das jetzt bei dir, aber ich hab das gestern Nacht probiert, weil ich irgendwie viel mit Alimania in der Woche zu tun hatte und es nicht gucken konnte. Und ich denk, du willst morgen mit Enkles darüber reden. Also guckst du es noch schnell und es war einfach nicht da.
Also ich muss ja sagen, so wichtig ist mir das auch nicht. Ich bin wirklich nicht sehr gehypt. Ich glaube, die Anime ist für mich.
Die zweite Folge auch nicht?
Nein. Also ich hab's geguckt, aber so eine Stunde ist voll lang, das sind 3 Anime-Folgen. Ich bin TikTok-Generation jetzt, schlimm. Eine Stunde war echt, ich habe noch nie eine lange.
Okay, lass uns, Willene, reden nächste Woche darüber, wenn ich die Folgen aufgeholt habe, okay?
Ja, klar.
Okay, machen wir
so. Aber so richtig überhyped bin ich nicht. Nicht mehr. Die Animes haben mich verändert.
Ich habe Andor geguckt. Andor
hast du cool. geguckt?
Andor.
Ja, ich bin ja ein großer Kritiker von Andor.
So. Star Wars Unfug.
Weil ich finde, dass es nichts mit Star Wars zu tun hat, weil ich finde, dass es eine gute Serie ist, aber eine gute Science-Fiction-Serie. Die hat mit Star Wars nichts, also finde ich persönlich, fühlt sich auch nicht wie Star Wars an. Für mich.
Ich bin ein riesiger Star Wars-Fan geworden, wegen Acolyte. Auf YouTube. Es ist so lustig. Ich freue mich jede Woche auf die ganzen Kritiken. Es ist so ulkig.
Das ist krass, wie sie Star Wars an die Wand fahren, ey. Lass bitte so alles nur noch Dave Filoni und
wie heißt der? Diese Woche gab's den Headbutt gegen das Lightsword. mit seinem Helm. Wie geil ist das denn?
Ein Headbutt gegen das... ich gucke schon lange nicht mehr.
Er hat einfach das Lichtschwert und dann blockt er das andere mit seinem Arm weg. Das sieht so nice aus. Und die anderen, das ist das Geilste für dich, ich habe sie sogar auf Twitter repostet, weil ich es so witzig fand. Die eine macht sich einfach einen Haircut mit ihrem Lichtschwert. Das war geil. Lässt so ihre Haare so drüber und dann macht sie so piu und dann sind die Haare, das ist geil. Viel schnellerer Haarschnitt als mit so Friseuren oder so. Das ist nice. Kann ich empfehlen. Also ich denke, die Community ist weiterhin begeistert von Acolyte praktisch. Ah. Das ist richtig. Also ich bin wirklich großer Fan. Das letzte Mal, dass ich sowas Lustiges hatte, war Rings of Power. Da hatte ich auch sehr viel Spaß mit durch die Kritiken. Aber
Acolyte, kommt ja bald die zweite Staffel, dann geht das wieder los.
Oh, das wird toll, ey. Die werden es bestimmt so an die Wand fahren. Da werde ich so viel guten YouTube-Content haben.
Aber haben die nicht einen neuen Showrunner? Also macht das jetzt nicht jemand anders? Ich glaube, meine ja.
Alles nix.
Okay.
Das wird alles nicht helfen.
Meinst du, der Drops ist gelutscht, ja?
Der Drops ist sowas von gelutscht. Also es liegt auch ein bisschen an genereller Wahrnehmung noch dazu. Ich glaube, die Leute wollen es jetzt auch hassen. Da nehme ich mich nicht aus. Ich glaube, die Leute wollen es an dem Punkt jetzt einfach auch hassen. Ich will es jetzt auch nur noch hassen eigentlich.
Ich glaube, der Punkt ist auch schon lange, seit 2, 3 Folgen überschritten. Ne? Also du kannst es auch jetzt nicht mehr kitten, egal was du tust.
Nee, die ganze Story hast halt vermurkst und generell hast den Cast vermurkst und hast alles vermurkst. Ich glaube, da kannst du nicht mehr viel retten. Also vielleicht schon. Geht immer theoretisch. Da müssten dann halt richtig gute Leute sein. Aber ich glaube nicht, dass sie das... Na, mal gucken. Ich glaube halt, dass die meisten Kritiker, denen ich dazu gucke, relativ objektiv sind. Wenn die wirklich einen großen Qualitätsswitch finden, werden die das auch sagen. Ich meine, die machen sich halt gerne über schlechte Sachen lustig, aber die sind halt auch einfach schlecht. Also alles, was ich von Acolyte bisher gesehen habe, ist halt einfach schlecht. Also ja. Das ist halt objektiv. Also es ist halt super witzig, weil alle super viel Spaß damit haben. Mehr als wenn es gut wäre wahrscheinlich. Also wenn die richtigen Die-Hard-Star-Wars-Fans, die darüber reden, wahrscheinlich nicht. Denen bricht das Herz, aber... Das ist mir ja egal. Ich finde es wirklich super unterhaltsam. Eine der witzigsten Sachen. Wie gesagt, das Gollum-Spiel war das beste Spiel der letzten 10 Jahre. Also was Lustiges habe ich noch nie gesehen in den Reviews. Ich habe ja wirklich da teilweise 30, 40 Minuten Reviews angeguckt, wo die Leute sich einfach über... Alles ist so lustig gewesen. Ich meine, schade für das Studio, das ist jetzt pleite, aber naja, was soll's. So eine Scheiße kannst du halt auch nicht rausbringen, ne? Aber es war ein gutes Spiel. In der Hinsicht für Content. Ist schon gut, ne, wie die Menschen das hingekriegt haben, schlechte Sachen in gute Sachen zu verwandeln.
Tja. Ich habe mir jetzt vorgenommen, keine Sachen mehr in Star Wars zu gucken, die nicht von Filoni oder Favreau sind, weil das sind die einzigen, die irgendwie vernünftigen Content machen, ehrlich gesagt, meiner Ansicht nach. Ja, deswegen Kennedy fährt alles gegen die Wand und ja.
Ja, weil die halt noch Original Star Wars machen, also so ansatzweise, ne?
Genau.
Was erwartet wird von der Community und die anderen machen halt irgendeinen Disney-Unfug. Ich meine, ich bin ja Disney-Fan, ne? Nur nicht für sowas vielleicht. Das ist schon wirklich wild, ey. Vor allem, wie die Reaktionen sind auch so wild von Disney selbst, dass sie es nicht einfach einsehen und sagen, ja, keine Ahnung, sorry. War vielleicht nicht die beste Wahl, das so zu machen. Nee, da wird gedouble-downed und jeder, ich meine, das ist so wild, ich verstehe das überhaupt nicht, was das bringen soll, die Kernzielgruppe von Star Wars dann nonstop alle als Rassisten und Homophobe und was auch immer zu beschimpfen. Ich meine, das ist ja einfach nicht die Kritik. Es stimmt ja einfach nicht. Und das siehst du ja gerade zum Beispiel bei House of the Dragon wieder, wo du ja auch ein Female Lead hast, wo du ja auch also alle Ethnien versammelt hast, wo ja überhaupt nicht die Kritik so ist, ne? Also, das stimmt ja einfach nicht. Das ist ja das Wilde daran. Es ist einfach nicht wahr, dass das der Grund für die Kritik wäre. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht einfach mal ein bisschen selbst reflektiert und guckt, hey, haben wir vielleicht einfach Scheiße delivered? Genau bei Rings of Power, by the way. Genau das gleiche Prinzip, ne? Das lief ja damals gleichzeitig mit House of the Dragon, wie wir wissen. Mhm. Da war ja genau das Gleiche. Da kam dann auch die Kritik und sagen, ja, ihr kommt nur nicht mit einem Female Lead klar. So ein Schmarrn. Gleichzeitig hat jeder irgendwie House of the Dragon abgefeiert ohne Ende. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so ein Schmarrn. Naja. So ist das.
Gut. Dann sind wir jetzt schon bei ein dreiviertel Stunden, die wir verquatscht haben. Hat Spaß gemacht heute, auch wenn wir nicht so viele Themen hatten. Dafür hatten zwei große... Ja, wir haben
noch gar nicht über Tour de France geredet.
Zwei... es ist jetzt leider die Zeit um. Sorry. Zwei große Themen, das Wetter und die Euro. Und das sind auch gute Themen. Von daher, ja, für Nicht-Fußball-Fans werden natürlich irgendwie wieder enttäuscht sein, dass es so lang war. Aber ja, während der M nehmen wir uns das einfach raus. In diesem Sinne, ihr Lieben, nächste Woche in alter Frische. Und ansonsten hoffe ich, dass das Wetter langsam zur Vernunft kommt hier im Norden. Wir möchten auch mal ein paar warme Tage haben. Die einen kotzen wegen dem, wie wir Norddeutschen, und die anderen kotzen, weil es zu warm ist. Es ist, ja... Wie man es macht, macht man es. Aber es wäre auch schon schön, wenn man einfach mal so 23, 24 Grad hätte. Da wäre ich schon zufrieden mit. Nein, wir haben die ganze Woche 18 Grad und Regen. Schöne Grüße aus dem Norden. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Herrenspielzimmer. Macht es gut, ciao, ciao.
Bis dann.